Moin, moin da draußen, ihr lieben Musical-Hörerinnen und Hörer und ja, willkommen zu einem völlig neuen Podcast-Projekt. Mal gucken, wie es wird. Ich bin sehr aufgeregt. An meiner Seite begrüße ich die ganz wundervolle Jana.
Hallo, hallo, Jana. Hallo. Ich bin auch ganz aufgeregt. Freue mich.
Wir haben uns überlegt, wir beide lieben Musical, so kann man das wahrscheinlich sagen.
Ja.
Und da ich ja sowieso schon seit Jahren eigentlich Bock habe, mal einen Podcast zu machen, um einfach mal ein bisschen über das Thema zu quatschen, aber ich irgendwie nie jemanden habe, der mindestens genauso enthusiastisch ist wie ich und B, vielleicht auch selber sogar ein bisschen Content dazu macht, habe ich deinen Instagram-Account gesehen. Und da wir uns ja über einen Musical-Verein sowieso über den Weg gelaufen sind, habe ich gedacht, frage ich dich doch einfach mal, ob du Bock hättest mitzumachen.
Soll ich eine witzige Geschichte erzählen? Zum ersten Mal über einen Musical-Podcast habe ich nachgedacht, ohne Spaß, im Bachelor. Das ist jetzt über 10 Jahre oder knapp 10 Jahre her. Als Podcast gerade neu war, dann dachte ich so, oh, so ein Podcast zu Musicals, das wäre was. Hätten wir das damals verfolgt, dann wären wir jetzt erfolgreich.
Gibt es Podcasts erst seit 10 Jahren?
Also da kamen die zumindest bei mir hoch. So, da habe ich angefangen, welche zu hören. Da habe ich Spotify entdeckt und dann ging das langsam los.
Und warum hast du es nicht gemacht?
Ja, das Leben kam dazwischen, ne? Habe auch erst recht spät ausgelebt, dass ich das öffentlich mache, wie sehr ich Musicals liebe, im Sinne von auch Menschen, die nicht in meinem Freundeskreis sind, damit zu beschallen. Ja, ich lerne die Bubble gerade erst kennen.
Und wir haben uns für heute als ersten Podcast direkt ein Thema ausgesucht, das sehr aktuell ist. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er noch nicht mal erschienen. Wir reden nämlich über
Wicked Part One. Den Wicked-Film, auf den wir seit 20 Jahren warten.
Ja, total geil. Und das Schöne ist ja, und darum bist du ja nicht nur generell wegen Musical, sondern auch wegen Wicked prädestiniert für heute, weil du hast eine ganz besondere Hintergrundgeschichte mit Wicked.
Ich hoffe.
Und die kannst du erstmal erzählen.
Ja, also Klein Jana mochte Musicals, aber die waren natürlich nicht super verfügbar. Und Die Schöne, das Biest habe ich gesehen 2001 und dann war ich schon hooked, aber mit 6 kann man sich keine Karten kaufen irgendwie fürs Musical und habe dann Mamma Mia noch gesehen, da geht die Familie auch mal rein und dann war irgendwie so ein bisschen Ruhe und habe dann zu, ich glaube, meinem 14. Geburtstag Wicked für Stuttgart Karten bekommen. Anhand der Stücke weiß man schon, wo ich groß geworden bin, weil die liefen alle hintereinander im SI-Zentrum. Mhm. Und dann, das war das Stück, das hat mich so mitgenommen. Da war es so, ich sag mal, endgültig um mich geschehen. Da war klar, dass das mein Ding ist, dass ich das für immer lieben werde. Ich habe schon in der Pause gesagt, Mama, ich möchte das nochmal sehen, obwohl der zweite Akt noch gar nicht lief. Da habe ich entdeckt, was Stage Door ist, da habe ich YouTube entdeckt und dass es einen Broadway gibt und das West End. Ich habe quasi über Nacht Englisch gelernt mit diesem Stück, weil ich die Originaltexte verstehen wollte und mein Instagram-Profil heißt Glinda Full und mein erster Internetname hieß immer Glinda Wicked, irgendwie sowas, das war meine Boyband, also meine Freundinnen, die haben Tokyo Hotel gefeiert und ich bin ins SI-Zentrum gerannt und habe meinen Verkeigern gehimmelt.
Geil, das war die deutsche Erstbesetzung, ne?
Das war die deutsche Erstbesetzung, ja, Lucy Scherer, Willemein. Wobei meine Erstbesetzung Jana Stelley und Sabrina Weckerlin waren und dann hieß die auch noch Jana, die meine Lieblingsrolle gespielt hat. Das war natürlich ganz toll für mich als Jugendliche.
Es gibt auf YouTube, das kennst du garantiert, es gibt ein Video von der Derniere, wie sie bei Popular ihre
Willemeins letzte? Janas letzte, Janas, ne? Letzte, ja. Genau. Ja, natürlich, wo sie dann das Kleid doch anhat.
Genau.
Ja. Kleine, natürlich, natürlich.
Als ich das gesehen habe, oh, ich bin da hingeschmolzen.
Ja.
Ja, geil. Also das heißt ja, für dich ist ja Wicked sowieso was ganz Besonderes. Mhm. Wie hast du reagiert, als du das, oder andersrum, wie hast du erfahren, dass es den Film gibt und wie hast du reagiert?
Also das Gerücht gab es ja immer mal wieder, über die letzten 10 Jahre immer wieder und die Rechte waren, glaube ich, auch schon länger verkauft, aber dass es dann wirklich umgesetzt wird, habe ich wie so oft erstmal nicht geglaubt und dann hieß es, man hat auch einen Regisseur, John M. Chu und ich so, okay, cool. Und
vielleicht kurz ein Exkurs, wer ist das, was hat er denn noch so gemacht?
John M. Chu, ich kenne ihn nur noch von In the Heights, aber das ist auch meine liebste Stage-to-Screen-Adaption eigentlich, fürs Kino zumindest. Ja, daher kannte ich den zumindest und Genau, und dann, also genau, dann wurde das Casting ging dann los, also wer wird besetzt, gerade für Glinda und Elphaba. Und man bekam so mit, dass aus der Broadway-Bubble ein paar Leute hingehen. Renee Rapp war zum Beispiel lange im Gespräch für Glinda auch. Taylor Lautermann hat auch vorgesungen und dann kam die Besetzung raus und dann wusste man, okay, das for real, it's happening. Und dann dachte ich, ah, das ist so scheiße, weil sie Ariana Grande casten. Hatte ich ein bisschen Schiss, weil sie so Stunt-Casting-mäßig vielleicht eine einfach nur eine berühmte Person casten sozusagen. Ich hatte gemischte Gefühle, ich habe mich gefreut, aber eigentlich hatte ich die ganze Zeit Sorge, dass das halt schlecht wird. Weil es so precious ist für mich. So, ich liebe das Stück so. Und Hamburg, die Inszenierung von Wicked, hat schon gezeigt, was passieren kann, wenn es einem vielleicht nicht so gut gefällt, die neue Interpretation. Also hatte ich gemischte Gefühle, Freude und auch sehr viel Angst, dass sie es ruinieren.
Ich freue mich gerade, dass du die neue Interpretation nicht so gut fandest. Ich habe mich richtig aufgeregt, als sie damals war. Das Gute bei mir ist ja, ich höre ja, also ich bin ja, was Musik angeht, also was populäre, popular Musik angeht, habe ich ja gar keine Ahnung. Ariana Grande kenne ich vom Namen her und weil ich ein paar TikToks gesehen habe von ihr, aber ich könnte dir jetzt kein einziges Lied von ihr nennen. Darum hat mich die Besetzung relativ kalt gelassen. Ich habe nur mitbekommen, es gab die Diskussion über die Elphaba-Darstellerin, deren Namen ich gerade vergessen habe.
Cynthia Erivo.
Genau, weil von wegen schwarze Darstellerin und ach, oh mein Gott, so wie kann unnötig man das so machen? Die ist ja im Original nicht schwarz, wo ich mir immer gedacht habe, so.
She's green, that's genau the whole point.
Genau, also ich bin nicht so der Fan von Whitewashing oder Blackwashing, das mag ich beides nicht, aber sie ist grün, what the fuck?
Ja, also bei Cynthia hatte ich, stimmlich, dass sie das hinkriegt, war so klar. Ich wusste nicht, wie ihre Interpretation ist, weil sie gefühlt auch schon recht alt beide sind für den ersten Akt. Aber ich meine, das muss man auf der Bühne sowieso immer darstellen, beide Alter. Aber ihr habe ich das eigentlich, ich hätte sie nie als Elphaba gecastet, sagen wir es mal so, wenn man sie kennt von ihren vorherigen Rollen. Aber stimmlich wusste ich, dass das total einfach für sie ist und dass das eigentlich nur mega geil werden kann, weil
weißt
sie so
du,
stark
was die, ist die Broadway oder ist die Pop?
Also ihre Größe, sie spielt inzwischen sehr viel Film, einfach wirklich Schauspiel. Sie hat in UK, in London studiert, Schauspiel und Musical. Und sie ist mit The Color Purple, I'm Here, wie heißt ihre Rolle da noch? Weiß ich gerade gar nicht. Jedenfalls hat sie den Tony Award bekommen für beste Hauptdarstellerin. Und jetzt das Wichtige ist, in der Hamilton-Season. Hamilton hat irgendwie 16, 20 Nominierungen und hat auch in jeder Kategorie quasi abgeräumt. Aber beste Hauptdarstellerin hat nicht Philippa Seuss, sondern Cynthia Erivo bekommen.
Oh.
Also weil, das musst du dir anschauen.
Oder wen hat sie gespielt?
Nee, sie hat eben nicht in Hamilton gespielt, sondern in The Color Purple.
Ach so.
Und so krass hat sie, weil sie ist unumgänglich. Cynthia, was sie anpackt, wird zu Gold, finde ich. Vor allem auf der Bühne. Und sie hat genau gegen Hamilton sozusagen gewonnen, obwohl Hamilton hat alle Tonys bekommen, aber beste Hauptdarstellerin hat sie sich gegriffen gegen Eliza sozusagen. Meine Nebendarstellerin hat Angelica gewonnen.
Geil.
Ja.
Jetzt habe ich eigentlich Bock, nochmal einen kleinen Exkurs zu machen über die Neuinterpretation. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen.
Heute nicht, ja. Das
aber könnt ihr mal, wo auch immer ihr dir diesen Podcast hört, falls es da die Möglichkeit gibt zu kommentieren, kommentiert doch mal, ob ihr diesen Exkurs gerne gehört hättet, damit wir für die Zukunft wissen.
Ja, wir haben genug Material für die Folge 2. Genau. Und die war auch nicht schlecht, die Hamburg-Inszenierung. Die war einfach sehr anders und fremd auch, wenn man das Original kennt. Sie war günstig aufgesetzt, sagen wir es so.
Ja. Ja. Ja, schreibt uns doch mal, ob wir bei Podcasts, wenn wir zukünftig welche machen, ausschweifend sein sollen oder ob wir uns auf das Thema fokussieren sollen. Weil gerade, ich hätte jetzt gerade schon 5 Sachen gehabt, wo man nochmal drüber sprechen könnte. Mhm. Was haben die vorher gemacht? Wie ist die Neuinterpretation? Wie fandest du denn die erste? Wo hast du sie noch gesehen und so weiter? Aber lass uns über den Film sprechen.
Ja.
Wir beide waren, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der 9.12. Wir waren
am 4.12.
Am 4.12. im Kino.
Die allererste deutsche Aufführung von Wicked, also an diesem Tag.
Genau. Auf Englisch war es.
Text und Gesang auf Englisch. Es gibt 3 Kinofassungen in Deutschland. Sprache und Songs auf Englisch, Sprache Deutsch Songs auf Englisch und Sprache Songs auf Deutsch.
Du hast volles Hintergrundwissen.
Gerne.
Geil, ich habe das nicht. Genau, also war alles auf Englisch und es war lustig, weil ich habe erst an dem Abend gecheckt, es war Ladies Night.
Das macht nichts.
Das war der einzige Typ im Kino gefühlt. Aber das war total, total, total cool. Und wir haben hier noch so kleine, die liegen hier gerade vor uns, die könnt ihr leider nicht sehen. Es gab noch so kleine Wicked.
Ja, stimmt.
So, also sieht aus wie eine Visitenkarte.
Es ist so eine Art Flyer, moderne Art von Flyer.
Genau, aber ganz schön gestaltet. Und der steht hier ebenfalls. Es gab Special Wicked Popcorn Eimer aus Blech.
Metall, ja, Alu oder so.
So, was ich aus so mehreren Gründen sehr schlau finde, weil einmal hat der Eimer ja in Wicked eine Bedeutung.
Oh, jetzt kommen erst die Eimer-Analogie.
Ich habe sofort so, wow, das ist voll cool.
Ja, danke.
Und zweitens ist er richtig schick gestaltet, gab es in zwei Versionen, eine pink, eine grün. Du hast die pinke, ich habe die grüne.
Pink, natürlich, ja.
Und ich bin absolut begeistert. Genau, und wir waren gemeinsam drin.
Ich kenne das auch gar nicht, dass Musical Merch hat. Also gerade in Deutschland ist Musical ja eher klein und dass sowas so abgeht, dass man sogar im Kino extra Merchandise kriegt für ein Musical, das finde ich so...
Stimmt.
Ich weiß noch gar nicht, wohin mit mir. Es fühlt sich an, als kommen ganz viele Menschen in unsere kleine, feine Musical-Bubble rein und ich habe so ein bisschen Angst, dass sie das kaputt machen. Ja. Aber ich finde es auch cool, dass wir das alles kriegen und die ganze Popkultur voll ist davon. Ich bin noch hin und her gerissen.
Ja, stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber normalerweise hat man sowas immer nur bei so, keine Ahnung, Avengers oder sowas.
Genau, Marvel, Harry Potter und jetzt kommt Wicked daher und ist genauso groß. Also es ist ja wirklich von Olympia bis, weiß ich nicht, irgendwelche Talkshows, überall wird davon gesprochen und das habe ich auch gar nicht erwartet.
Weißt du zufällig, wie die bisherigen Kassenzahlen sind?
Unfassbar gut. Also es ist in Amerika, glaube ich, schon der erfolgreichste Musical-Adaptionsfilm. Hat Grease jetzt eingeholt nach 75 Jahren gefühlt oder so? Also es hat Grease von der Kante gekickt.
Geil.
Also Box Office Records schon. Ja.
Das finde ich gut, weil gerade was Musical-Verfilmungen angeht, ich liebe sie ja generell pauschal, ich liebe alles, wo gesungen wird, aber es gab viele, die waren nicht so.
Absolut. Auch deswegen hatte ich ein bisschen Angst. So. Also Cats mag ich eh nicht und dann war der Film auch noch schlecht. Aber
Cats und umso trauriger war.
Aber genau. Und also diese Angst hatte ich beim Wicked-Film auch, dass es halt ähnlich unpassend adaptiert wird. Aber nochmal, In the Heights finde ich extrem gut verfilmt. Und es ist der gleiche Regisseur. Und man konnte schon so ein bisschen denken, okay, der hat es an sich verstanden, das Genre.
Ja. Den fand ich auch klasse. Da können wir jetzt auch wieder drüber reden. Aber machen wir nicht. Wie fandest du es? Erstmal ganz allgemein und danach gehen wir mal ins Detail.
Okay. Also ich bin da richtig erleichtert rausgegangen. Das kann man vielleicht sagen. Also ich habe ja eben beschrieben, wie viel Angst ich hatte.
Vor allem hattest du Angst, gespoilert zu werden.
Das hatte ich auch vorher. Ich habe versucht, mich spoilerfrei zu halten. Es hat so semi geklappt, aber das war in Ordnung. Also ich war sehr zufrieden. Vor allem auch bewegt so ein bisschen, aber vor allem war alles, wovor ich Angst hatte, dass vielleicht die schauspielerische oder gesangliche Leistung nicht funktioniert, dass sich ein paar Lieder nicht in Film übertragen, dass sie zu abgedreht das machen, zu sehr an den Original der Zauberer von Oz Film anlehnen oder so, das war alles fein. Und dann hat es auch noch viele, viele super tolle Elemente, die Sachen, die sie ergänzt hatten, damit es eben auch auf dem Screen funktioniert, auf der Leinwand, waren auch geil. Und dann, du saßt hinter mir, habe ich mich noch umgedreht hinterher und dann du so, oh, das war so geil und alle fanden es so geil und ich dachte, oh Gott, die haben es geschafft, das war einfach wirklich dem angemessen, also und damit war es eben sehr gutes Niveau. Wicked ist nahezu perfekt und der Film hält das Niveau, so würde ich sagen.
Ich finde es auch eine Sorge, die ich hatte vorher war, oh nein, wieso teilen die den denn in zwei Teile auf? Oh, Geldmacherei, bla bla bla. Aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, das war einmal dramaturgisch, nein, nicht nur einmal dramaturgisch, das war dramaturgisch eine fantastische Entscheidung.
Ja.
Weil das Musical dauert ja ungefähr 2,5 Stunden. So. Und wenn die das so, wie es auf der Bühne ist, einfach so als Film gemacht hätten, dann hätten viele Leute den Film, glaube ich, nicht so gemocht, wie er gerade ankommt. Ja. Weil sie halt einfach durch Umgebungsshots oder durch so kleine zwischenmenschliche Szenen oder wo du einfach mal die Schüler siehst oder wo du einfach ein bisschen mit, es gab auch mehr Dialog.
Es war ein bisschen mehr Dialog. Ja. Gerade am Ende, finde ich, merkt man sehr, dass es adaptiert wurde für den Film. Aber man muss einfach verstehen, dass Musicalbühne oder Theaterbühne und Film ein anderes Genre ist. Eine ganz andere Kunstform. Und ich kann es nicht 1:1 übertragen, dann wird es schlecht. Also das fängt an beim Spannungsbogen, wo muss da der Höhepunkt sein? Immer in der Pause. Aber beim Film nun mal nicht. Wir haben keine Pause, also muss ich es anders machen. Und so geht es in, auf einmal habe ich Nahaufnahmen. Das habe ich auf der Bühne nicht. Also muss ich irgendwie anders die Emotionen rüberbringen. Und ein Beispiel vielleicht, um vorwegzugreifen. In dieser Szene, wenn Elphaba in Schiss ankommt, ist sie sehr aggressiv auf der Bühne und sagt, ah, gut, bringen wir es hinter, und sie knallt den Koffer auf den Boden und sagt, habe ich was zwischen den Zähnen, und macht es sehr laut, weil man das irgendwie spüren muss, ihre Wut und wo sie steht im Leben.
Frustration auch.
Voll. Mhm. Und im Film macht sie das so ganz ironisch und sagt, okay, ach ja, diese Geschichte schon wieder. Also die Intention ist die gleiche, aber wie es übermittelt wird, um zu verstehen, wo Elphaba herkommt, ist eine ganz andere, weil das auf dem Film vollkommen merkwürdig wäre, wenn sie jetzt losbrüllt, so fremd an der Schule. Und so sind eben diese ganzen Sachen gut adaptiert.
Ja, und dadurch, dass der Höhepunkt der am Ende des Akts ist und wir den ersten Film im ersten Akt haben, haben wir den Höhepunkt am Ende des Films, da wo er sein sollte. Und das war richtig, richtig, richtig gut.
Zumindest wenn man zwei Part hat, dass man schon einen Cliffhanger hat.
Genau. In einem Jahr ungefähr kommt er raus, ne?
Exakt, wieder ein Jahr später kommt der zweite Teil, ja.
Geil, den gucken wir uns auch.
Na sicher.
ja, also ich saß da am Ende und ich glaube, ich war einfach nur glücklich,
voll,
als ich ihn geschaut habe, weil erstens ist das Ende wirklich, ich bin ja empfänglich für so krass cineastische Blockbuster-Momente. Mm. Ich habe auch kritische Stimmen schon gehört darüber, die waren, das war wieder voll Film. Aber ich fand
ja, it's a movie, Leute. Yes. Also man muss dann zumindest so offen sein und dem die Chance geben, auch als Film zu funktionieren. Ich kann nicht erwarten, dass das Stück abgefilmt wird, dann brauche ich einen Pro-Shot. Aber es ist nun mal keiner, es ist eine Adaption. Ich kann noch sagen, ich war wirklich nachträglich sehr beeindruckt. Ich habe dann geschlafen abends und ich habe 8 Stunden lang geschlafen und ich habe konstant von Wicked geträumt. Also wirklich durchgehend. Ich bin aufgewacht nachts und dachte, krass, du hast gerade nur von Wicked geträumt, schlaf wieder ein, und es ging weiter.
Ich hatte so in der Nacht, meine Tochter bei mir, und bin ab und zu aufgewacht, aber ich hatte die ganze Nacht über beim Aufwachen und auch beim Aufstehen, hatte ich immer ein Dancing Through Life.
Die ganze Zeit. Also ich habe am nächsten Tag einer Kollegin geschrieben, die meinte, und wie war der Film, weil sie wussten, wie sehr ich dem entgegengefiebert habe. Und ich sagte, ich kann mich gar nicht konzentrieren, mein Kopf ist immer noch in diesem Film. Ja.
Gerade war ich gemutet. Egal, ich habe gerade nur erzählt, dass ich einen Ohrwurm hatte von Dancing Through Life. Besetzung generell, bevor wir auf die einzelnen Songs, oder ich will es mal nicht in Szenen, sondern in Songs einteilen, über Elphaba und Glinda haben wir kurz schon gesprochen. Ich fand die Chemie der beiden ganz fantastisch. Mhm. Gerade in den emotionalen Momenten, weißt du, wenn da die Tränen runterlaufen und bei mir dann auch sofort.
That one scene. We all cried.
Das hat ganz fantastisch funktioniert. Ja. Dadurch, dass ich ja jegliche Spoiler vermieden hatte im Vorweg, ich wusste halt wirklich gar nichts, außer die beiden Hauptdarstellerinnen, sonst wusste ich nichts, wer da ist.
Das war so lustig, wo du sagst, ach, der spielt auch mit, das, nein, der?
Als Ethan Slater plötzlich da war, ich habe mich so gefreut.
Ich habe mich so gelacht.
Ich habe mich so gefreut, weil erstens, seit SpongeBob liebe ich Ethan Slater.
Ja, er ist gut.
Ich weiß gar nicht, ob er noch irgendwas gemacht hat außer SpongeBob, aber
Assassins of Broadway zum Beispiel.
Ah, geil, kenne ich noch gar nicht. Da habe ich noch was zu gucken.
Sondheim.
Aber da habe ich ihn schon geliebt. Und was gibt es denn für eine bessere Besetzung? Ich kenne nur die deutschen Namen.
Weißt du eigentlich, dass er jetzt auch sich während dem Film mit Ariana Grande verbandelt hat? Die waren beide vorher liiert und haben sich getrennt, um miteinander zusammen zu sein.
Was?
Achso. Ethan Slater und Ariana Grande privat sind jetzt ein Paar durch die Dreharbeiten. Aber das auch nur am Rande.
Ich habe so Gerüchte gehört. Ich dachte, die waren beste Freunde.
Ich glaube, das bestätigt. Doch, doch, er hat sogar seine Frau verlassen.
Boah.
Anyway, zurück zur Chemie von Cynthia und Ariana.
Aber umso lustiger.
Glinda, ja.
Wenn ich Lust sagt, ich werde den ganzen Abend auf dich warten.
Fast alle DarstellerInnen sind queer in diesem Film, außer Ariana und Ethan. Und dann hat irgendjemand so ein Meme oder so gepostet. No wonder they ended up together, weil literally alle anderen waren nicht verfügbar. Okay.
Dann der Fiero, wie heißt der?
Jonathan Bailey.
Was macht der noch?
Also man kennt ihn am meisten aus Bridgerton, da ist er halt Netflix-Star und seitdem spielt er in Rom-Coms und ist super erfolgreich in Hollywood.
Ich habe Bridgerton gesehen, da kenne ich ihn erst, der ältere
Ja,
Bruder.
Zweite Staffel ist er der Lead, Male Interest, genau. Ich habe Jonathan Bailey schon live gesehen am West End in Company als Jamie. Not Getting Married Today ist also einer der Sondheim-Songs von Jonathan Bailey gesehen mit Patti LuPone. Das war ein Theaterabend für Ach, für mein Herz. Genau, daher kennt man ihn sonst so von der Bühne vielleicht. Also er hat groß im West End gespielt, auch Ensemble-Rollen früher, einfach ganz klein. American Psycho hat er gespielt und der ist ein richtiger Theater-Nerd und hat jetzt einfach eine tolle Rolle abgegriffen, weil er es kann.
Beste Besetzung.
Er war wirklich, und er ist auch schon über 40, dafür ist dann doch 4 Jahre recht jung. Und eine Freundin, die dabei war, sagte auch, oh, ich habe ein bisschen Angst vor der Chemie zwischen Jonathan und Cynthia. Aber das war wirklich ab Sekunde 1 perfekt. Also ich fand auch zum einen, die sahen alle so wunderschön jung aus, wirklich wie SchülerInnen. Das war auch eine Angst, die ich hatte, man hat sich nicht bestätigt. Und ich bin Jonathan eh verfallen, aber in diesem Film bin ich ihm also wirklich wie Butter dahin geschmolzen und dachte, ich war auch so ein Mädel da von Chess und dachte, ja, nehme ich.
Ja, das war auch ganz süß. Im Film war es ja so, dass ich glaube, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube am Broadway, da flirtet er nur mit den Frauen, also den Schülerinnen, aber im Film, da stehen ja
hat er alles angegraben, ne? Selbst dieses Pferd sozusagen.
Ja, das stehen ja alle auf ihn.
Das finde ich, also ich weiß, ich glaube, ob, ja, nee, also Glinda hat ja im Film Shen Shen und ich weiß gar nicht, wie die andere heißt, diese zwei Freunde sind im Stück beides Frauen und im Film ein Mann und eine Frau.
Über die müssen wir noch sprechen, weil die haben mich gestört.
Ja, die waren vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber die gibt es im Stück auch. Ja. Aber die sind nicht so präsent. Es sind auch viele, die sind sogar mit Namen im offiziellen Libretto drin. Fifi und Shen Shen.
Das hatte
oder
mich
so.
Total gewundert, dass es die beiden gibt. Also für mich wirkte das so ein bisschen so, oh, wir brauchen noch ein paar diverse Charaktere.
Ach so.
Darum wirkte das auf mich so ein bisschen reingesetzt. Aber ich habe mich nicht erinnert, dass die im Film im Stück sind.
Zum Beispiel diese Zip-Me-Up-Szene mit dem Hut, wem gebe ich den Hut? Das sind das die beiden, die ihr ins Popular Kleid
helfen.
Da haben
sie aber keinen Namen im Stück, oder?
Ich glaube, sie spricht sie nicht an, aber wie gesagt, die hatten sie, glaube ich, oder zumindest in dem Romanvorlage für das Buch gibt es die dann wohl auch. Daher kommen die Namen, glaube ich.
Okay. Spannend. Ja, naja. Wen gibt's noch? Wir haben noch
Jeff Goldblum als The Wizard.
Oh mein Gott.
Und The Wizard nervt eigentlich immer, muss man ja so sagen, oder... Also in 80% der Fälle...
Es ist kein Sympathieträger.
Ja, und dann sind es manchmal auch so ein paar ältere Darsteller, die sie irgendwo noch gefunden haben. Man denkt so, setz doch da jemand hin, der auch singen kann, übertrieben gesagt. Und Jeff Goldblum hat das richtig abgerockt. Also da war ich... Der war einfach perfekt. Die Rolle war auch spannend genug, finde ich, dargestellt. Der hat natürlich auch viel mehr Raum irgendwie bekommen, finde ich, als im Bühnenstück. Super gut gemacht.
Stimmt, da konnte er noch ein bisschen rumtanzen und so.
Ja, und diese komische Szenerie, das fand ich fast ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das war fürs amerikanische Publikum ganz wichtig. Und nochmal so ein Easter Egg mit, wieso ist die Yellow Brick Road yellow? Diese Sachen sind da nochmal gefallen. Aber er hat mir wirklich richtig gut gefallen. Gesungen hat er kaum, also Sentimental Man bisher. Bin auf das Wonderful jetzt sehr, sehr gespannt im zweiten Teil.
Ja, da freue ich mich auch. Ja. Ich liebe es ja generell, wenn Schauspieler, die man nur aus Filmen kennt, wenn man plötzlich merkt, ach, die können ja singen.
Ja, viele, also Schauspielausbildung beinhaltet auch Gesang, genau. Ja. Und deswegen finde ich es immer, ja, haben die gelernt, wenn sie zumindest die Ausbildung gemacht haben.
Genauso Peter Dinklage.
Ja, er hat aber wohl nur synchronisiert. Ich dachte zuerst, er macht so ein Bodysuit Dr. Dillamant-Double, aber nur die Stimme gemacht. Madame Morbo. Gibt es noch als Rolle? Jetzt fällt mir der Name der Schauspielerin nicht ein.
Die asiatische Darstellerin.
Ganz genau.
Auch bei Everything.
Everywhere All at Once.
Genau, mitgespielt.
Hat sie auch den Oscar für bekommen.
Genau.
Ich war sehr überrascht, dass sie die Rolle angenommen hat, weil in meinem Kopf, wie gesagt, Wicked eher so ein Nischen-Bubble-Projekt war und dann haben die halt so große Stars da gecastet.
Ja, anscheinend ist es ja auch ökonomischen Erfolg.
Ja.
Von daher war das ja eine kluge Entscheidung. Und ich glaube, das hat ihm nicht geschadet. Im Gegenteil.
Ja, Michelle Yeoh. Michelle Yeoh.
Ah ja.
Sorry.
Perfekt. War's das?
Nessa ist unbekannte Schauspielerin. Die wurde... Also was mega durch die Bubble ging, war, dass der Casting-Aufruf war, wir suchen jemanden, der wirklich im Rollstuhl sitzt. Wir möchten also divers casten, dass Nessa auch von einer Person, die im Rollstuhl sitzt, dargestellt wird. Das weiß ich also, dass sie wirklich Witcher-User ist, so sagt man. Fand ich, muss ich sagen, die schwächste Darstellung. Einfach, mich hat zumindest so ein bisschen ihr Gesang so ein bisschen, oder Aussprache, ich habe das gehört und dachte so, finde ich irgendwie komisch. Und dann habe ich jetzt leider auf Instagram so eher böse Reels gesehen, wo sie sich über sie lustig gemacht haben, weil sie es so komisch ausspricht. Okay. Und dann dachte ich, okay, es war zumindest nicht nur mir aufgefallen, so schlimm fand ich es jetzt nicht, aber es war so unfassbar gut gecastet, dass ich nur dachte, Also sie fällt ja so ein Mühe ab, obwohl sie jetzt nicht schlecht ist. Ne? Also wenn alle auf einer 1 sind und du auf einer 2, dann bist du halt schlechter als die anderen, aber nicht schlecht. So.
Das ist ein guter Zeitpunkt, das haben wir es am Anfang vergessen, über unsere kleinen Disclaimer.
Ja, bitte, das habe ich vorher auch gedacht und vergessen.
Upsi. Genau, das werden wir auch bei jeder Folge machen. Disclaimer Nummer 1, ne? Das, was wir hier sagen, wir sind keine professionellen Musical-Kritiker, sondern wir machen das einfach noch. wir wollen noch entdeckt werden. Sondern wir machen das einfach nur aus Spaß an der Freude. Das heißt, alles, was wir hier sagen, ne, das fanden wir gut, das hatten wir schlecht, das ist selbstverständlich nur unsere Meinung. Und wir erheben auch keinen Anspruch darauf, dass unsere Meinung die richtige Meinung ist.
Absolut.
Sondern, das heißt, wenn ihr anderer Meinung seid, ja, dann seid ihr herzlich eingeladen, falls ihr hier kommentieren könnt, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, auch gerne mit uns in die Diskussion zu gehen. Sehr, sehr, sehr gerne. Ne? Wie wir beide werden bestimmt auch nicht immer einer Meinung sein. Nee. Wir haben ja schon neulich über Lizard Boy. gesprochen. Das fand ich furchtbar. Du hattest mein Lieblingsstück. genau, also das zum Ersten. Und zum Zweiten, ist ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Wir werden hier natürlich hardcore spoilern.
Ja, danke, dass du es gerade nochmal sagst.
Nochmal ganz, ganz klar gesagt. Ne? Vielleicht mache ich nämlich im Nachgang noch einen kleinen Disclaimer, auf, den ich nochmal nachvorschneide oder so. Auf jeden Fall, wir werden hier hardcore spoilern, wir werden hier auch keine Geheimnisse für uns behalten. Wenn ihr das nicht wollt, dann hört uns nicht. Oder erst nach
und den Film. Also was mir vielleicht zum ersten Disclaimer noch wichtig ist, ist immer nur Kritik an dem Werk und an der Arbeit und nie an der Person. Das sind alles tolle Menschen und die machen ihren Job aus guten Gründen und das ist super subjektiv und die haben alle trotzdem ihre Berechtigung, in diesem Feld zu arbeiten.
Gerade manchmal kann es ja die Situation geben, dass jemand scheiße ist, so, aber gar nicht, weil er selber scheiße ist, sondern weil er zum Beispiel schlechte Regieanweisungen
absolut, hat, genau,
die nicht passend sind.
Ja, oder Autotune drüber gelegt wurde, den ich nicht hören will. Ja. Genau.
Genau. So, also, dann wäre mein Vorschlag, wir gehen das Stück doch einfach mal von vorne nach hinten durch.
Dann fange ich direkt an. Die Opening-Sequenz ist ja eigentlich, im Stück ist es ja auch so, dass es es startet mit dem Ende der Handlung sozusagen. Mhm. Und wir starten aber im Film nicht mit Glinda kommt in der Bubble runter oder die Affen sind es eigentlich, die den Vorhang hochdrehen, sondern wir sehen die Hexenschmelze. Und das war natürlich schon sehr spooky, ein bisschen die mystischere Stimmung und auch eine Art von, wir beginnen mit dem Ende der Geschichte und holt, glaube ich, aber die Leute, ich denke jetzt sehr ans amerikanische Publikum, die einfach mit dem Zauberer von Oz groß geworden sind. Ich glaube, deshalb ist dieses Stück auch und dieses Film, der Film jetzt so erfolgreich, weil amerikanisches Kulturgut, ich würde mal sagen, so wie Drei Nüsse für Aschenbrödel oder so in Deutschland, keine Ahnung, oder Grimms Märchen, die kennt hier halt jeder. Und so kennt in Amerika den Zauberer von Oz jeder. Und das finde ich gut, damit zu starten, weil das wissen alle. Die böse Hexe stirbt, weil sie mit dem Wasser geschmolzen wird. Und wir sehen eine große Pfütze und einen Zauberhut. Und es geht also um die Geschichte, die jeder kennt. Und dann, erstmal fliegen wir übers Land Oz, über einen Regenbogen. Sehr spannend. Somewhere over the rainbow. Bluebirds fly. Was sieht man in der Luft fliegen? Blaue Vögel. Wir wissen sofort, wo wir sind.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, vielleicht habe ich mich auch noch ein bisschen eingelesen hinterher. Ah. Aber den Regenbogen habe ich erkannt und dachte zuerst so Gay Pride. Und dann dachte ich, nee, Moment. Es geht wahrscheinlich um Over the Rainbow. Und dann kommt erst, sind wir Mann genannt und dann kommt dieser Junge, der die Glocke wedelt und sagt, die Hexe ist tot, auch das eine Anspielung auf den Original der Zauberer von Oz Film und dann kommt Glinda angeflogen.
Dazwischen sind sie noch über die gelbe Brücke,
Yellow Brick Road, ja.
Und da hat man auch den Blechmann und
genau, die Ziegelsteinstraße, so. Also die vier wie sagt man denn, Kompanen oder nennt man das so? Also Dorothy und ihr Team. sieht man da langlaufen, es ist also eindeutig, wo wir sind. Und dann gibt es noch eine Gestalt, die man nicht erkennt. Das ist mir auch nicht, hatte ich nicht mehr im Kopf. Jemand reitet mit einem langen schwarzen Umhang auf einem schwarzen Pferd, auch hinter den Dorothy und ihren Freunden hinterher in die Schmaragdstadt. Und
das habe ich auch gar nicht mehr in Erinnerung.
Ich habe es auch nicht in Erinnerung. Ich habe die Screenshots jetzt gesehen davon und die Idee ist ganz eindeutig, dass es eben Elphaba ist, die auf Hieros Pferd zurück zur Smaragdstadt reitet, um ihn quasi abzuholen. Oh. Und aber das werden wir dann im zweiten Teil, denke ich, sehen. Also ich wünsche mir eigentlich, dass sie das so ein bisschen auflösen. Wie findet dann noch Elphaba zu Hiero Und wohin gehen sie vielleicht auch? Also das Ende ist ja nicht eindeutig im Stück.
Ja, die Szene fand ich sehr spannend aus zwei Gründen. Erstens, weil sie die Szenerie verändert haben. In der Bühne ist es ja, spielt diese Szene ja im Palast. Und
meinst du?
So habe ich es mit dem Grün und so immer interpretiert. Und das ist eher eine Pressekonferenz, die gerade stattfindet.
Das ist die Eröffnung vom zweiten Akt, das du meinst. Die erste Szene ist nicht grün und auch nicht dieses, wo sie auf dem Dings steht, so, sondern sie kommt ja wirklich reingeflogen mit dem blauen Kleid.
Wo ist sie denn auf der Bühne normalerweise, diese Szene? Wo findet die denn statt?
Das steht nicht fest, aber ich sehe die auf gar keinen Fall im Palast. Aber das, was du gerade beschreibst, klingt sehr nach Thank Goodness, Eröffnung, zweiter Akt, Pressekonferenz, Madame Marble und so ist da, sie verkünden was. Das ist die Eröffnung vom zweiten Akt. Hat natürlich total Parallelen, ist auch clever, das Stück zweimal ähnlich zu eröffnen. Ja, aber also ich glaube, sie findet eben auf einem öffentlichen Platz statt. Und ich vermute, es ist ungefähr so, dass der Zauberer von Oz startet ja so, Dorothy kommt in Munchkinland an mit ihrem Häuschen und Glinda schickt sie so weg auf die gelbe Straße. Und dass wir uns ungefähr dort befinden, also in Munchkinland, und so ist es auch im Wicked Film jetzt dargestellt, dass Glinda kommt und den Leuten sagt, ja, die Hexe ist wirklich tot. Statt ins Land gereist, ob das jetzt Munchkinland ist oder irgendwo anders da, who knows.
Hattest du mir dieses Meme geschickt? So. Warum hat sie Dorothy eigentlich da lang geschickt? Es gab doch diesen Zug.
Ja.
Wo war der Zug? Warum hat sie nicht hingenommen?
Ja, ist alles Propaganda, glaube ich. Man muss die Straße ja dann auch nutzen, wenn sie da ist, ne?
Ja, auf jeden witzig. Fall ist hier spielt die Szene auf jeden Fall in Munchkinland und das hat mich, das war richtig cool inszeniert, weil sie wirklich aus diesem Die Hexe ist tot, im Musical freuen sie sich halt einfach nur so, aber hier zelebrieren sie das richtig.
Voll.
Also, Plakate werden abgerissen, die da vorher hangen. The Wanted.
So Wanted, genau, so Wanted Flyer Plakate. Auch, ja, ja.
Und halt, dann fahren sie so eine riesige Stroh-Elferbar.
Ja, Wicked Witch-Statue. Also es hat mich sehr ans Mittelalter erinnert, dass man so Hexenverbrennungen,
ja, genau.
Dass sie das so symbolisch machen. Und der Clou ist ja eigentlich, dass sie Glinda die Fackel geben und sagen, hier, du hast die Ehre verdient, sie anzuzünden. Und das ist auch der erste Moment, wo man sie zögern sieht, so ein bisschen. Ich habe natürlich sehr drauf geachtet. Das ist immer die große Diskussion. Sieht man Glinda bei No One Wants the Wicked an, dass sie Elphaba schon vermisst, sozusagen. Ist auch auf der Bühne immer großer Disput, wie viel man zeigen möchte. Hat man da deutlich gesehen, was aber für ein Close-Up okay war, finde ich. Ja, und dann ist er sehr mittelalterlich, finde ich.
Clever gemacht, oder?
Ist super inszeniert, klar.
Geile Idee. Gibt's im Stück nicht. Im Film gab's das. Fantastisch. Also ich habe das gesehen, dachte so, wow, das verleiht dem, das Glinda, die Anzündung, das verleiht dem Ganzen nochmal noch mehr Dramatik.
Ja.
Umso spannender, Leute, die das nicht wissen, weil sie das Stück einfach nicht kennen, die haben das sich gewundert. Ich habe eine Kritik gesehen von den Kollegen von Moviepilot und der hat gesagt, das Ende fand ich ein bisschen scheiße, weil wieso verrät man denn schon, dass sie stirbt? Das bringt ja noch gar nichts.
Ja, oh no.
Und überhaupt, und was soll denn das und so?
Ach, das hängt halt mit dem Zauberer von Ost zusammen, weil
Und es gibt halt dann Sinn, wenn man den zweiten Teil dann kennt.
Ich frage mich gerade, wie viel sehen wir von dieser Szene nochmal im zweiten Teil? Also das Stück endet ja auch, endet so, wie es angefangen hat, Glinda in der Bubble, aber wir hören nur nochmal so eine Art Reprise von No One Wants the Wicked und dann ist vorbei. Und ich frage mich, ob man nochmal diesen Moment sieht mit dem Hintergedanken dieser zwei Filme oder...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der zweite Film mehr Content haben wird, weil der zweite Akt ist ja kürzer als der erste.
Mm.
Ich glaube, der erste Akt dauert normalerweise 1,5 Stunden und der zweite dauert nochmal 1 Stunde ungefähr.
Mm.
So, hier hat der erste Film 2,5 Stunden gedauert. Dann vermute ich mal,
der
zweite
Länge
wird ungefähr auch so lang sein, genau. Dementsprechend vermute ich mal, dass sie da mehr Inhalt.
Tippst du auf neue Lieder?
Ich hoffe auf neue Lieder.
Mhm.
Also ich fände das gut, wenn sie natürlich gut sind.
Ja, kleiner Exkurs, das Lied, das sich ganz viele aus der Wicked-Bubble wünschen, ist, es gibt ja I'm Not That Girl im ersten Akt, im zweiten Akt die Reprise von Glinda. Und der Wunsch ist, dass Fiyero irgendwann einmal singt I'm Not That Boy, wenn er den feststellt, ich kann nicht zu Glinda stehen, ich muss zu Elphaba gehen.
Oh, schön.
Ach, stellt euch das mal vor.
Oh
das
mein Gott.
Full Circle.
Das wäre cool. Vielleicht
zumindest dieses Thema müsste auf jeden Fall einmal mit ihm noch rausgespielt werden, finde ich, musikalisch.
Genau, sie kommt auf jeden Fall reingeflogen in ihrer Seifenblase. Das war auch super. Da haben sie auch gleich einen schönen Gag eingebaut, dass sie die nicht hören kann und dann die Blase nochmal platzen lassen muss. Oder so. Das fand ich geil.
Ja.
Und durch dieses Anzünden einfach hat es eine ganz, ganz tolle Dramatik am Ende. Und danach haben wir auch die Rückblende zu ihrer nicht so netten Mutter.
Elphabas Mutter, ne, meinst du?
Genau. Ja. Wo sie halt erzählt, ne, sie hat eine Mutter, wie so viele von uns.
Ja.
Der Vater von ihr, kennt man den irgendwo her?
Den Schauspieler?
Ja.
Ich weiß nicht, wer das war.
Okay, ich kannte den auch nicht bisher. Ja.
Also was mega bezeichnend ist, ne, dass Elphaba von ihren Eltern verstoßen wird und die Amme, die sie dann aufzieht, ist ein Tier. Ein sprechendes, arbeitendes Tier, das sozusagen damals noch Teil der Gesellschaft war, was nochmal diesen, also im Stück wird es ja auch von so einer Ziege, wird sie da, ist die Hebamme, aber man sieht eben nicht, dass, wer sie großzieht. Und das sieht man im Film dann in dieser Rückblende.
Was ist denn ein Bär?
Im Film ist es ein Bär, ja. Jedenfalls macht es ja auch nochmal deutlich, wieso sie sich vielleicht so für die Tierrechte einsetzt, weil das die Wesen waren, die eben ihr viel bedeutet haben, die sich auch um sie gekümmert haben, ne? Ja,
Charakterbildung haben sie richtig schön voll gemacht. Genau, für die, die es nicht wissen, in der Oz-Welt können Tiere sprechen. Ich weiß gar nicht, ob alle Tiere sprechen können. Oder bist nur
im Buch ist es so, es gibt Tiere und Tiere.
Die schreiben sich unterschiedlich.
Die schreiben sich unterschiedlich. Auf Englisch ist es klein und groß geschrieben, weil ja normal alles klein geschrieben ist. Und auf Deutsch ist es T oder TH.
Genau, so war das. Und auf der Bühne ist das natürlich immer so, da sind es halt normale Darsteller mit so Tiermasken, einfach, die aber sonst menschlich sind. Also sind so anthropomorphe Tiere, wenn ich das richtig erinnere.
Ja.
Auf der Bühne. Und hier sind es halt hier sind es richtige Tiere.
Alles,
ne?
Also komplette Tiere. Die haben da manchmal Kleidung an, aber auf jeden Fall kein, nicht wie so ein Zentaur oder so, menschliche Anteile.
Genau. Ja, und am Ende von diesem Song, da habe ich das erste Mal, es gab die ersten beiden musikalischen Gänsehautmomente. Mhm. Der erste war direkt der Anfang, wenn die Affen da aus diesem Fenster rausbrechen und das Orchester anfängt einzusetzen.
Da habe ich auch direkt gedacht, oh fuck, die haben es wirklich gemacht, das ist jetzt der Wicked-Film.
Und das zweite Mal am Ende von diesem Song, wenn man diesen krassen No one mourns the wicked, wo dieses geile Orchester hört mit diesem fetten Chor mit drin und oben drüber noch Glinda.
Sie hat den Option Up auch drin, Megan Hilty.
Yes.
Hat es, glaube ich, zuerst, ist, glaube ich, ein C, ein hohes, reingesungen. Habe ich erwartet und dann hat sie es gemacht, dachte ich, schön.
Super Intro. Ich habe mich richtig abgeholt gefühlt und dachte nur so, okay.
Kann gut werden. Ja, man konnte zum ersten Mal durchatmen, ja.
Das wird gut. Genau, und dann kommen wir auch schon an ihre Schule. Dann beginnt ja quasi, der Film ist ja eine Rückblende oder das Stück.
Und dann kam auch erst dieses ganze Directed By und so diesen Einspieler, was sagt man, so Texteinblenden, die am Anfang von jedem Film kommen erst dann. Also es ist wirklich ein langer Prolog eigentlich.
Ich hatte mich gewundert, warum, wenn der Wicked Schriftzug gezeigt wird, warum der so alt aussieht.
Das ist im gleichen Schriftzug wie im Zauberer von Oz.
Genau, total. Habe ich auch im Nachgang erst beim
Und das Google checken wir Deutschen halt einfach nicht.
Das checken die nicht, aber das ist natürlich Absicht. Und wenn man es weiß, dann ist es so ein
Very clever.
Very clever. Genau, und dann geht es ja auch schon an die Schule, genau. Man muss dazu sagen, ich habe die englische Fassung nur einmal gesehen in London. Mhm. Ansonsten habe ich immer die deutsche Fassung gesehen und auch gehört. Mhm. Das heißt, ich kenne die englischen Texte gar nicht auswendig. Und ich bin mit den Deutschen aufgewachsen quasi. Und darum habe ich im Kino erstmal, hast du das eigentlich gehört, wie ich gelacht habe?
Nein.
Als ich gehört habe, dass die Schule Schiss
hat. Ach so.
Im Deutschen heißt es ja Gliss.
Gliss, ja.
Was irgendwie schön klingt, aber im Englischen heißt die Schule Schiss. Ich dachte so, okay.
Ja, verstehe ich. Deswegen haben sie es auch geändert auf Deutsch, ne? Das ist so wie Bock, haben sie auch mit Mock übersetzt, weil es sonst schon belegt ist, das Wort sozusagen.
Richtig.
Das Spannende an der Szene ist, dass das Set komplett gebaut ist. Also es ist nicht CGI. Diese Schule ist ja ein riesen Innenhof, in den die auch mit Booten reinfahren. Das ist alles gebaut worden, ein ganzer See und darum die Kulisse.
generell, wie viel Mühe die sich beim Design gegeben haben, hat mich richtig beeindruckt.
Ja, ich habe auch jetzt schon so eine längere Analyse von dem Director auch und Szenenbildner zusammen gesehen, wo sie auch gezeigt haben, wo sie sich haben inspirieren lassen und so, dass es eben eine gute Mischung trifft zwischen, es ist jetzt ein abgedrehtes, fremdes Land, aber es ist so nah, dass wir uns irgendwie dem vertraut fühlen, weil es so eine eben ein sehr bekanntes Märchen ist. Und dann haben sie zum Beispiel, gibt es da so einen Turm, irgendwie, wo man so hochgehen kann. Und der ist angelehnt an so eine italienische Uni. Aber statt Stein haben sie ihn aus Holz gebaut, damit er so ein bisschen anders ist. Das gibt es in unserer Welt nicht so. Und so haben sie das ganze Set eben so ein bisschen, ja, sehr durchdacht gebaut.
Spannend, ne? Das Ganze macht insofern auch Spaß, auch wenn man dieses Wicked nicht kennt. Es ist so eine Mischung aus Highschool und Hogwarts, so ein bisschen.
Ja.
Halt mit diesen typischen Elementen reingesprinkelt.
Ja. Was ich ganz komisch fand, im Trailer sah man schon, dass Glinda mit einem Boot zur Schule fährt. Und das fand ich damals so, hä? Also das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Hat dich das gestört?
Im Gegenteil. Ich fand das eine fantastische Entscheidung. Weil einmal natürlich stilistisch, weil es einfach geil aussieht. Wenn wir da bei der Schule diesen Bootanleger haben, wo dann diese Eröffnungszeremonie stattfindet, das sah einfach geil aus. Und zweitens, das sehen wir ja später noch, auch ich weiß nicht, wie die Disco im auf Englisch hieß. Oskothek ist es ja im Deutschen. Wie heißt es?
Oscars Ballroom.
Okay, das ist ja auch irgendwie so
unter Wasser.
Unter Wasser in so einer Höhle.
Wasser ist sowieso das, also so präsent eigentlich im Film. Immer in vielen Szenen sehen wir Wasser und wir wissen, dass Wasser am Ende Elphaba tötet. Also es ist ein krasses Foreshadowing auch irgendwie, dass sie am Anfang damit positive Dinge verbindet. Ne? Selbst diesen schönsten Moment in Oscars, der ihr Leben eigentlich verändert durch die Freundschaft mit Glinda. Ist schon voll von Wasser geprägt. Das Wasser ist über ihr. Der Druck ist so groß. Also da könnte ich ewig mich reininterpretieren. Ja. Und das, durch das sie das macht, legt sie ihr eigenes Schicksal fest. Das ist die ganze Zeit schon da. Sie tanzt bei The Wizard and I über einen Bachlauf und spielt mit dem Wasser. Und eigentlich spielt sie mit dem Feuer. Also es ist, weil sie zum Zauberer will. Und all das wird zu ihrem Ende führen. Es ist sehr toll gemacht.
Und in derselben Szene gibt es noch eine weitere tolle stilistische Entscheidung. Und zwar gibt es ja ständig diesen Kontrast oder dieses Zusammenspiel aus diesem Rosa und diesem Grün. Mhm. Zum Beispiel genau bei diesen Seerosen oder bei diesen Kirschbäumen, die da im Hintergrund stehen und so weiter. Das zieht sich auch durch den Film durch, dass du immer wieder diese beiden Farben hast, die die Filmfarben sind. Und das finde ich ganz fantastisch.
Voll clever. Ich habe jedenfalls noch zu diesem Boot, warum die sich dazu entschieden haben, fand ich total spannend. Autos gibt es nicht in Oz. Tiere kannst du nicht vor die Kutsche spannen, weil das sind nun mal derzeit noch gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft. Ja. Der Zug fährt in die Emerald City. Also bleibt hier fast nur noch das Boot. Und daraufhin hat er gesagt, wir müssen also mit dem Boot nach uns sonst durch die Stadt bewegen oder durchs Land.
Das ergibt Sinn.
Und ich so, oh, das ist so krass durchdacht, das ist in jedes Detail. Sehr schön.
Ja. Und dann hat sie ihren den ersten Glinda-Auftritt. Im Musical kommt sie so auf ihren Koffern reingefahren. Mhm. Und hier hatten wir wirklich diese schöne Ankunfts-
Ja.
Ziele.
Es gab für mich auch viel mehr Sinn, dass sie diesen Choral gesungen haben. Den finde ich wunderschön, aber ich fand es immer komisch, dass die Schüler, die ankommen nach Schiss, was singen. Also, weil das nicht zur Handlung passt. Sonst
stimmt, hier singst du die.
Und es gibt einen Schulchor und der singt das Lied und es ist so die Hymne. Und ich so, oh, makes so much sense. Natürlich ist es die Hymne.
Und in der Szene hatte ich auch eine Erkenntnis. Manchmal fallen da mir so Sachen wie Schuppen.
Wie Schuppen von den Augen, ja.
Same. Genau. Dass Elfa war. Ja, gar nicht als Schülerin gedacht war.
Das ist ein Unterschied zum Stück. Im Stück soll sie von Anfang an mit zur Schule gehen.
Ach so.
Das haben sie dramaturgisch geändert und es gibt sehr viel Sinn. Weil es zum einen, also es gibt Elphaba viel mehr Hoffnung, die sie nie hatte, an diese Schule jetzt zu, weil der Vater hasst sie ja und sie ist nur da, um auf Nessa aufzupassen. Und meldet sie nicht mehr in der Schule an. Und im Stück sagt er, du bist nur hier, um auf deine Schwester aufzupassen. Also hier verhalte dich ruhig und lerne halt auch was. Und im Film haben sie nicht mal die Möglichkeit zu lernen. Du bist es nicht mal wert, dass ich dich zur Schule schicke.
Stimmt. Und darum später auch diese Danke, Vater, also bei den Briefen.
Ganz
danke,
genau.
Dass du zugestimmt hast.
Absolut. Dass ich bleiben darf. Ja.
Ah, okay, ja, aber im Film habe ich gedacht so, puh, das habe ich in dem Musical nie gecheckt.
Es ist echt ein cleverer Schachzug sozusagen gewesen, das so zu ändern, fand ich.
Richtig, richtig gut gemacht.
Und es zeigt einfach, also gibt Elphaba noch mehr The Wizard in eine Rechtfertigung im Sinne von, dass es überhaupt möglich ist, hätte ich nie gedacht. Und da lässt sie ja zum ersten Mal das Träumen dann zu.
Da gab es aber auch eine Sache, die sie, glaube ich, auch geändert haben. Und zwar gibt es ja die Stelle, wo der Vater Nessa diese Glitzerschuhe schenkt. Im Stück ist das ja immer so eine Was ein unpassendes Geschenk-Szene.
Findest du?
Ja, da haben sie, also in der Fassung, in der ich es gesehen habe, mit Pamina Lenn als Nessa Rose, da hat sie das, wenn ich das richtig erinnere zumindest, Pamina, falls du zuhörst.
Ach so, wer schenkt denn Schuhe jemandem, der nicht laufen kann?
Genau, da hat sie das immer so gespielt, so, ist mir ein bisschen unangenehm. Ja.
Kann ich, finde ich total clever. Ich meine, er hat im Film sowas gesagt, damit sie dich von Kopf bis Fuß anschauen. Hm. Also er hat es so gemacht, ich gebe dir bewusst Schuhe, obwohl du nicht laufen kannst, weil du für mich so vollumfänglich bist. Ich meine, er hat das so gesagt.
Ja, okay, ja, so kann man es auch, so kann man es auch machen. Aber dieses Cringige fehlte halt im Film.
Ich habe Pamina nicht in der Rolle gesehen. Ich habe noch keine Nessa gesehen, die es so interpretiert. Die dann immer so, oh, Mutters Schuhe, wie toll, danke. So hatte ich das interpretiert.
Da war mir so, oh, Mutters Schuhe.
Ja, verstehe. Also für mich war es mehr so, die Hexe des Ostens ist ja Nessa und die stirbt dann und alles, was man von ihr übrig bleibt, sind diese zwei Schuhe. Das ist auch eine ganz iconic Szene aus dem Der Zauberer von Oz Film und deswegen mussten sie halt irgendwie noch unterbringen, wo diese Schuhe denn herkommen und deswegen kriegt sie die halt am Anfang vom ersten Akt, um das direkt schon, ja, dem Zuschauer was zu geben, was er kennt und ah ja, okay, Hintergrundgeschichte.
Ja, und dann haben wir direkt einen Übergang, du hast gerade schon gesagt, danach kommt ja The Wizard and I, der Zauberer und ich.
Genau, sie zaubert einmal aus Versehen, sagen wir es so, in der Halle und was fand ich ganz spannend, das ist auch nicht so im Stück, Madame Morrible ist nicht die Schulleitung und Elphaba zaubert ja, wenn sie wütend ist, dass ihre Schwester von ihr weggetragen wird sozusagen und Madame Morrible tut im Film so, als hätte sie das gezaubert. Also zum einen, stimmt, um Elphaba vielleicht wahrscheinlich zu schützen, also ihr ein bisschen die Reputation zu halten vor den anderen.
Aber auch um anzugeben.
Natürlich auch um anzugeben. Wer weiß, ob sie überhaupt zaubern kann. Das mit dem Wetter vielleicht, ne? Sie sagt ja selber, ich kann den Grimoire kaum lesen.
Das kann sie, glaube ich, schon mit dem Wetter.
Ja, also das kann sie wohl, aber sie kann wahrscheinlich vielleicht auch nicht so viel, wie ihr manche zutrauen, im Sinne von, der Zauberer kann auch gar nicht zaubern. Und das ist was, um sich selbst noch mal ein bisschen zu erheben auch. Mhm. Und Glinda sagt irgendwann später, glaube ich, im Film auch, ich weiß, dass das eine Madame Morrible nicht war. Also die hat das von Anfang an durchschaut. Mhm. Also die ist nämlich auch überhaupt nicht dumm. Die ist nur gefangen in ihrem sozialen Umfeld.
Das stimmt.
Ja, ach ja. Genau, und dann kommt The Wizard and I und wir hören zum ersten Mal Cynthia singen und man denkt so, oh mein Gott.
Sie singt fantastisch und ich muss so über dieses Lied sagen, ich habe ja bei diesem Lied immer den größten Gänsehautmoment des ganzen Musicals. Mhm. Eine ganz bestimmte Stelle, nämlich immer bei, ich weiß nicht, wie sie im Englischen singt, im Deutschen singt sie ja, irgendwann gibt es ein großes Fest im Lande Oz und dieses Fest gilt mir. Mhm. Wo genau dieses Fest der Tag ist, an dem sie stirbt, in Anführungszeichen.
Oh wow, ja, ja. Sie hatte recht, aber wieder nicht so recht, wie sie wollte.
Nicht so, wie sie sich das vorstellt. Ja. Und da jedes Mal, boah, Gänsehaut bei dieser Stelle.
Mm, very true, ja.
Weil das einfach so deep und tragisch.
Ja, es ist sehr clever geschrieben, ja.
Total. Du siehst, wie sie sich freut und wie sie voller Hoffnung ist und wie sie sich wünscht. Irgendwann gibt es dieses große Fest und nur wegen mir. Ja, stimmt.
Also, halt, be so happy I could melt ist natürlich, also das ist ja schon zynisch oder so, wenn man weiß, was passiert. Was ich in der Szene besonders schön fand, ist, es gibt diesen Unlimited-Moment, wo zum ersten Mal ihre Traumsequenz kommt, die mich im Stück nie so richtig abgeholt hat, weil sie geht einfach nach vorne, wechselt einmal random die Melodie und geht dann zurück zu ihrem Lied. Mhm. Und im Film ist gefühlt eine längere Pause und sie kommt in so einen Raum, wo so eine Art Mobile aus so bunten Glasmosaiksteinen steht und sie singt ja, sie könnte vielleicht ihre Hautfarbe ändern, wenn der Zauberer das macht und dann durch diese bunten Kristallsteine wirkt ihre Haut auf einmal zuerst, als wäre sie braun, also wie von einem normalen Menschen oder vielleicht auch lila und das fand ich so schön, dass man das wirklich sieht, was sie sich vorstellt, also so bildgeberisch dargestellt sozusagen ihr Traum, das fand ich, hat es sehr gehoben, den Moment.
Und es gab auch, das war sogar ein bisschen zu Foreshadowing, sie läuft ja so durch die Schule am Anfang und dann kommt sie in so eine, ich weiß nicht genau, was das war, durch so eine kleine Tür und dann ist dahinter so eine, da muss ich ein bisschen lachen, dieses riesige Antlitz von Jeff Goldblum.
Weiß ich gar nicht mehr.
In die Wand. Und
ach so, das
spiegelt sich die Szene, wo sie stirbt.
Oh, das habe ich nicht gesehen.
Ja, ja, also unter diesem riesigen Gesicht ist Wasser und dieses Wasser, da fällt Sonnenlicht drauf und das spiegelt sich in seiner Wange so ungefähr. Und darauf siehst du Szenen, wie die Munchkins alle feiern. Während sie eines Tages gibt sie dieses große Fest. Singen, so. Das war.
Vielleicht kann sie auch in die Zukunft sehen. Wer weiß, was sie alles zaubern kann. Anyway.
Und danach bricht sie danach durch, noch eine Lücke in der Wand und dann kommt diese tolle Szene vom Finale des Songs, wie sie da über dieses Feld rennt und einfach nur
am Abgrund den Battlecry quasi schon mal raushaut, ne?
Genau, und für sich hin betet. Und,
und auch so springt. Also sie fliegt ja fast schon, ne? Again, foreshadowing, everyone deserves the chance to fly, defying gravity. Sie springt so weit, dass sie so wie so 7-Meilen-Stiefel hat. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Und also musikalisch ganz toll. Sie hat ein paar neue Riffs reingefügt, aber ich fand es am Anfang vor allem sehr nah am Score. Und das fand ich auch gut, dass sie gesagt haben, wir stellen hier eine Geschichte dar und diese Musik ist mit Begründung so geschrieben und ich riff jetzt nicht den Scheiß daraus, weil ich kann, sondern ich stehe zu dem, was der Komponist geschrieben hat und das trägt diese Rolle. Das fand ich schön, dass sie das so gemacht haben.
Ja, und dann dieses große Finale da, wo sie dann, das Hintergrundgeschichte, vielleicht kannst du die Frage beantworten. Sie läuft ja über dieses Feld und dann steht sie in so einer Klippe und dahinter siehst du ja weit und breit nur Wiese, aber nichts auf dieser Wiese drauf. Also keine Wälder, keine Gebäude, kein gar nichts. Hat das einen Grund? Oder
ich glaube einfach, Schiss ist irgendwo nirgendwo.
Okay.
Also weiß ich nicht.
Okay, gut. Ja.
Weiß man nicht. Tja, ich weiß nicht alles über Wicked anscheinend. Okay.
Ja, und danach haben wir schon eine der beliebtesten Songs im Stück.
Findest du? Loathing?
Wenn du die Leute mal fragst, was ist so dein...
Crazy, ich fand den immer, also schon gut, aber auf jeden Fall nicht Top 5.
Nee.
Aber jetzt den TikTok-Trend, den muss ich auch noch lernen, dieses Tanzen da mit dem nach vorne laufen.
Den habe ich nicht gesehen bisher, aber das will ich von dir sehen.
Ja. Ich über.
Genau, ne? Also die beiden haben jetzt, da gab es vorher noch ganz viele Schauspielszenen, die so im Musical auch nicht drin waren, ne? Wo Glinda ihr ein bisschen Platz gelassen hat in ihrem, in ihrer.
Ja, das fand ich fast ein bisschen doll, aber gut.
Wo sie dann, ne, Elphaba kommt, nutzt ihr im Bett, wenn sie durch die Kleiderstange durchkommt.
Es setzt halt den Charakter ein bisschen fest für Glinda, ist auch okay. Ja,
ja, genau. So. Und bei dem Song, das Blond war mir ein bisschen zu schwach, weil das ist eigentlich so ein richtig.
So ein Banger, ja.
Hier sag ich so, Blond.
Ja, ich frage mich, ob der auf der Leinwand so zieht, weil wir haben ja, die durchbrechen nicht die vierte Wand. Und im Stück schon eher. Die spielen oft nach vorne auch raus und dieses Blond ist natürlich schon nach vorne gerichtet. Und das kriegst du im Film, glaube ich, nicht so hin. Dann kannst du es gleich nach zu dir selbst sagen. Gleich.
Das stimmt.
Also ich weiß, dass es mit so einem Splitscreen losging, dass du beide Gesichter sahst und die haben sich dann so geärgert. Und ich dachte, oh, was machen sie denn jetzt? It's giving Mean Girls oder sowas, weiß ich auch nicht. Zu modern für diese Zauberwelt. Aber es hat sich dann recht schnell aufgelöst. Und ich dachte, okay, funktioniert. Durchatmen. Es war unerwartet auf jeden Fall, dass das kam.
Apropos Mean Girls, genau in diesem Song habe ich das erste Mal mich mega gefreut über ein Thema, das wir gar nicht besprochen haben bisher, nämlich das Thema Choreografie. Und zwar in diesem Song fangen sie zum ersten Mal an, choreografiert zu tanzen. Wie sie da in der Mensa ihr Essen sich auf die Tabletts machen und so, aber alles choreografiert und im Hintergrund. Und das war, wir kommen noch zu Songs, wo es noch krasser war. Aber
krasses Ensemble und krasse Choreos.
Krasses Ensemble mit krassen Choreos. Das hat mich macht es ja glücklich zu sehen, wie viele Menschen sich
gleichzeitig bewegen. Ja, absolut.
Das macht mich ja immer glücklich, wenn ich das sehe.
Und dabei singen.
Und am besten natürlich und dabei singen. Und das haben sie da wirklich groß aufgezogen, weil Gliss hat ja auch viel mehr Schüler logischerweise als auf der Bühne.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie groß das Ensemble normalerweise ist.
Vielleicht 16.
Acht bis zwölf oder so. Mehr?
Hamburg 16? Hatte vielleicht 8 bis 12, aber in echt haben die, glaube ich, schon 16. Ja.
Okay, 16. So, aber hier sind es ja, ich weiß nicht, 100.
Let me Google that for you.
Google das mal.
Ja.
Wie viele Schüler hat Gliss?
Also, was ich spannend fand, ist, dass wir die noch bei anderen Aktivitäten sehen. Im Stück sehen wir die beiden, die streiten sich ganz lange zu zweit in ihrem Zimmer und dann gehen sie in den Schulraum fertig. Stimmt, und hier sehen wir die im Sportunterricht, bei in der Mensa. sah und man sieht diese Welt noch ein bisschen mehr.
Sie hatten so eine Schwertkampfübung irgendwie noch, erinnere ich
mich. Ja, ich glaube, die Theorie ist vielleicht, es ist ein War College, weil sie Schwertkampf üben. Welche Schule lehrt denn sonst sowas? Who knows?
Das müssen wir rausfinden. Und genau, sonst, ja, über den Song habe ich sonst gar nicht mehr so viel zu sagen. Danach kommt ja schon der kurze Dr. Dillemont-Song, Something Bad.
Ich finde die Ensemblegröße nicht, das lenkt mich jetzt zu doll ab, tut mir leid. Okay. Something Bad, ich muss sagen, ich fand Dillemont irgendwie, der ist im Stück ja so groß, er hat diesen riesen Fellmantel an und dann war das diese lütte Ziege, das fand ich so ein bisschen, musste ich mich irgendwie sehr umstellen zu dem, was ich kannte. Ja. Ich fand diese Unterrichtsszenen mit ihm sehr gut, weil es gibt ihm mehr Zeit zu verstehen, was für ein Drama da eigentlich gerade passiert, wo er das erzählt und er sagt auch so einen Nebensatz, eigentlich soll ich das gar nicht unterrichten, aber mache ich trotzdem und zeigt dann diese Bilder und so. Und dann geht es sogar noch weiter, dass Elphaba, ich weiß gar nicht, wieso sie abends unterwegs ist irgendwie draußen.
Sie läuft ihm hinterher, sie will mit ihm sprechen, um nochmal darüber zu reden.
Ah ja, okay. Und dann treffen wir ihn in seiner Schlafunterkunft in dem Lehrertrakt oder so, ja, extra Stall. Raus,
das ist doch voll die Untergrund.
Und da gibt es so richtig viele Tiere, ein Leopard und es war noch irgendeine Maus oder sowas Kleines war da noch, Frettchen, weiß ich nicht mehr, die sich dann so richtig, die halt alle zusammen das Problem adressieren und der Leopard sagte manchmal auch, ich hau ab, ich habe keinen Bock hier in den Käfig gesteckt zu werden. Und einen Tag später wird dann Dillemont in den Käfig gesteckt.
Guter Zeitpunkt, um dich was zu fragen, ob du das auch immer so interpretiert hast. Ich habe Wicked immer auch als Hommage ist das falsche Wort,
Metapher?
Runde Erinnerung an die NS-Zeit.
Du kannst es auf jedes Regime, das eine Minderheit unterdrückt, übertragen.
Also auf faschistische Regime habe ich.
Vielleicht, also faschistisch so auch, klar, aber. Ja, klar, okay, die sind natürlich super streng zu denen, aber das Apartheid oder irgendwas anderes kannst du da genauso, würde ich sagen, drauf interpretieren.
Und das haben sie im Film, kommt noch stärker rüber, aus mehreren Gründen. Eine, die kommt da später, aber die erzähle ich trotzdem jetzt. Also das erste Mal, was wir hier sehen, dass es hier ja dieses offenkundig subversive Treffen gibt von den Tieren. Und er hat ja auch gesungen zu Elphaba von Tieren, die ja auch da waren in dieser Runde. Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe.
Irgendwie so, ja. Das wird auch durch so ein Schattenspiel dargestellt. Das fand ich ein bisschen komisch irgendwie, dass er da so eine Apparatur hat, um das so aufzuführen. Aber es war für mich so ein bisschen, eigentlich hat er nur sein Zimmer dekoriert mit so einem lustigen Mobile und erst wenn er mit der Licht dagegen leuchtet, erkennt man die Story, die er erzählen will, weil er dieses nirgends aufschreiben darf, um den Leuten zu teilen, weil das schon als Kritik am Regime sozusagen gesehen würde. So habe ich das ein bisschen interpretiert.
Ja, genau. Und das Zweite, wo ich jetzt schon ein bisschen vorwegnehme, kann es mir auch in mein Gedächtnis aufrischen. Ich glaube aber, im Musical war es nicht so. Und zwar später, wenn sie die Affen losschicken. Mhm. Da hat Madame Macabre, Madame Morrible, da hat sie im Film gesagt, wenn euch das Leben eurer Familien lieb ist, dann findet sie. Ich glaube, im Musical sagt sie das nicht.
Ich weiß nicht genau, wie der Text ist. Sie sagt aber auf jeden Fall, find this wicked witch, ne? Mhm. Aber beziehst du das dann auch auf die Tiere oder wie kommst du jetzt drauf? Weil
also im Film, da hat sie es eindeutig so gesagt, im Sinne von, hey, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann wird euren Familien Leid geschehen. Im Sinne von, vielleicht halten sie die als Sklaven.
Also sie sagt auf jeden Fall auch im Film, im Musical, sie ist an dem Leid dieser unschuldigen Affen, ist die Hexe dran schuld. Also
so nee, das sagt sie ja zu der Öffentlichkeit, aber ich rede jetzt, was sie zu den Affen
so
sagt.
Oh, nein, das ist nicht im Stück. Ja, sorry, das erinnert dich gar nicht.
Nachdem die Affen die Flügel bekommen haben, geht sie zu den Affen und sagt, wenn euch das Leben eurer Familien lieb ist, dann findet sie.
Oh, got it. Nee, das ist nicht im Stück.
And that was dark.
That was dark. She's dark. Madame Marvel ist sowieso hell of a darkness hier.
Genau, und das sind jetzt zwei Beispiele, wo ich gesagt habe, okay. Also
ja,
das
ja,
Stück,
ja.
Einmal bezieht sich das sehr, sehr offenkundig auch auf diese Thematik. Und zweitens, macht sie das Ganze stärker als im Musical nochmal. Und das finde ich gut.
Ich finde es auch gut.
Was auf der Welt momentan so passiert.
Absolut. Und ja, voll bei dir.
Check. Kommen wir zum kompletten Gegenteil. Dancing Through Life.
Ja, auf dem Rückweg trifft Elphaba nämlich jemanden komischerweise in der Nacht und zwar ganz alleine und nicht wie im Stück wird sie nicht von seinem Fahrer überfahren, sondern unfassbar witzig, fand ich.
Ich rette da selbst.
Sie trifft auf Jero auf dem Rückweg, glaube ich, da nachts. Und er kommt auf seinem Pferd angeritten. Und das Pferd spricht mit ihm. Das auch ein Tier mit TH ist. Und das da musste ich einfach lachen, weil es gibt schon Sinn. Aber wer lässt sich denn von seinem Buddy reiten? Also, das weiß ich auch nicht. Und dann, ja.
Kein King-Shaming an der Stelle. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist dieser Fiero so fantastisch.
Wow, erfüllt es wirklich zu 1000% aus.
So der Klischee-Fiero und das liebe ich.
It's giving, also so ein bisschen Selbstverliebtheit, das, was sie ihm ja auch vorwirft irgendwann, ist er auf jeden Fall, er ist so in dieser coolen Rolle drin, er ist so der Checker, weißt du es auch. Das finde ich mega, er ist so charmant zu allen. Selbst die, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber jemand fand es nicht so cool, was er macht, oder so eine ältere Frau, auch eine Lehrerin oder so, die wickelt er alle um den Finger und weiß genau, wie er die angehen soll, damit er oder sie ihm auch verfällt. Nur bei Elphaba funktioniert das auf den ersten Blick zumindest nicht.
Und in diesem Song, und da habe ich ja gerade schon die Anspielung gemacht zum Thema Choreografie, fand ich die beeindruckendste Choreo des
das
Stücks.
Das ist wild.
Weil auch hier, die haben sich wieder so geile Gedanken über das Design gemacht. Und zwar die Bibliothek, die ist so eine Art Tunnel. Und der besteht aus verschiedenen Segmenten und die rotieren. Ja. Und die sind wiederum miteinander verbunden über verschiedene...
Wie so Leitern halt sonst. Also normal hast du Bücherregale und da sind so Leitern hoch. Und hier ist es statt quasi 2D eine Fläche, ist es einfach ein Ring. Und in dem sind die Bücher aufgestellt. Und in der Ring ist auch mit Leitern verbunden, wie so einen Querstrich, ein Durchmesser sozusagen.
Also was für eine coole Idee.
Ja, und davon sind drei hintereinander in diesem Tunnel, den du beschrieben hast. Und dann klettern die Leitern hoch und runter. Die Ringe drehen sich alle.
Und tanzen.
Und sie tanzen dann und die machen Saltos an den Leitern. Die rutschen diese Ringe runter, die Regale. Und es gibt einen Shot, wenn du diesen Tunnel so entlang schaust mit den drei Rädern hintereinander, dann sind da diese Querstreben so, dass da ein Z entsteht und dann steht da Oz. Durch diese, und das ist wieder so ein kleines Detail, wo sich so viel Gedanken gemacht wurde, das soll zumindest daran erinnern. Da gibt es auch tolle Interviews mit der Kamerafrau, wie das geschossen werden musste oder aufgenommen werden musste, weil es gibt Leute, Kameras, wo die sich quasi um 180 Grad drehen und dann fliegt jemand über dich drüber oder springt und tanzt dabei und die haben beim Dreh gesagt, wir haben vier Schüsse, das kann der Tänzer nur so oft machen, weil das so riskant ist und der Aufprall so hart, öfter darf er das nicht machen heute.
Okay.
Also es ist sehr, sehr cool durchchoreografiert, wirklich auch in das Set hinein. Also nicht Choreo und dann schauen wir mal, wie wir es filmen, sondern es ist zusammen entwickelt worden.
Und diese Choreo besteht ja aus zwei Teilen, nämlich erstmal der Teil, der in der Schule stattfindet und später der Teil, der auf dem Dancefloor stattfindet.
Okay.
Und da war ja auch wieder ganz, ganz spannend, wie sie diese Szene, die, ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich fand die Szene immer unangenehm zu schauen.
In welcher Hinsicht?
In der Hinsicht, dass wenn das Elphaba, dass ich mich immer frage, wie, also ich verstehe schon, warum sie da jetzt hingeht und ich verstehe auch, warum sie tanzt, aber ich habe mich immer gefragt, warum sie so blöd tanzt, in Anführungszeichen. Also sie ist ja nicht blöd. So, also das muss ja schon eine Intention dahinter stecken. Und da habe ich mich immer gefragt, was soll das? Also eine mögliche Interpretation wäre ja, sie ist einfach die schlechteste Tänzerin der Welt und warum sieht das so scheiße aus? Das wäre eine Interpretation.
Da probieren wir auch schon, ja.
Glaube ich aber nicht.
Ja.
Die zweite wäre, sie macht das absichtlich, aber dann ist die Frage, warum tanzt sie so? Will sie den anderen zeigen, wie blöd tanzen ist? Glaube ich nicht. Will sie, ist das ein Hilfeschrei? Glaube ich auch nicht.
Ich glaube, sie kann es nicht besser. Im Sinne von, so würde ich jetzt mal tanzen, wenn ich keine Freunde hatte, wenn ich noch nie in der Disco war, wenn ich mir vorstelle, man bewegt sich irgendwie zur Musik. Ich finde es halt komisch, dass keine Musik läuft auch.
Sie bewegt sich, das ist es ja, sie macht diese komische...
Vielleicht, also im Film hat sie ein bisschen damit gespielt, dass die Leute vor ihrer Berührung Angst haben. Um vielleicht noch Dancing Through Life abzuschließen, Jonathan Bailey hat auch so unfassbar stark gesungen. Also ich kam nicht klar, wie gut diese Szene war. Ich fand Dancing Through Life schon immer gut, aber in diesem Film...
Es ist immer noch Dancing Through Life, wir sind immer noch drin.
Ja, ja, aber in der Bücherei noch, da, wo ich dann, in diesem Moment hatte ich diesen Gedanken, dachte, krass, das ist hier, glaube ich, Top 3 der Lieder von diesem Film und hätte ich bei dem überhaupt nicht damit gerechnet. Der hat sich wirklich richtig hochgesetzt bei mir im Ranking, weil er so, so stark war.
Wirklich, da stimme ich vollkommen zu. Also das ganz viel Respekt. Das war beeindruckend.
Super stark. Ja. Und dann, also, kriegt Glinda ja ihren Trainingsstab. Ne? Das merkt man auch, finde ich, viel mehr im Film, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass Glinda will Zauberin werden oder Hexe werden und das lernen. Und man kennt zwar diesen Übungsaufsatz im Stück und dann, ja, warum auch immer, vergisst man das dann alles wieder und sie bettelt immer wieder Elphaba an, kannst du nicht Madame Morrible fragen, ob ich nicht auch in den Zauberkurs darf und so. Und das macht es viel klarer, finde ich, warum Elphaba dann als Dankeschön ja das für Glinda einfordert. Wobei ich es ein ganz schön krasses Commitment finde dafür, dass die Schwester ein Date hat und du einen Hut, aber... Ja. Das zeigt auch, dass, also wieder, Elphaba hat gar nicht so viele Freunde gehabt bisher. Die hat kaum menschliche Interaktion und sie sagt, ah ja, die will den Zauberkurs, mache ich für sie. Und die kann das vielleicht noch gar nicht in Relation setzen, was für ein Riesending sie da gerade macht und wie viel sie jemandem gibt und dass vielleicht auch irgendwo Grenzen sind. Das zeigt vielleicht auch ein bisschen, warum sie sich dann so für die Tiere einsetzt, weil sie eben, genau, nicht in dieser Gesellschaft groß geworden ist. Im Gegensatz dazu steht Glinda, die in dieser Gesellschaft groß geworden ist und total geprägt ist davon und deswegen auch nicht mit Elphaba am Ende mitgehen kann.
Das ist ein schöner Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, im Film, wenn ich es richtig Stück ist es ja, wenn ich es richtig erinnere, so, dass ihr Vater sie ja auf diese Schule geschickt hat, also Glinda. Also halt mit Empfehlungsschreiben und so, und darum kriegt sie auch ihre Best Suite und so weiter. Aber dass sie das. Das ist jetzt nicht ihre Passion eigentlich so. Und dann erfährt sie ja, dass es Zauberkurs gibt. Und dann fände sie das ganz cool, da reinzugehen, weil sie ist ja was Besonderes. Und im Film hingegen, da ist das ja von Anfang an ihr Wunsch oder ihr tiefes Ziel, Zauberin zu werden.
Also ist nicht ganz richtig. Im Stück kommt sie auch mit dem, sie haben doch sicher mal einen Übungsaufsatz gelesen, Stil oder Stil. Welcher Zauberstabtyp sind Sie?
Stil oder Stil,
genau. Das gibt es schon, aber danach erwähnt sie das nie wieder.
Es ist stärker auf jeden Fall.
Es ist viel stärker im Film und ja.
Und da haben wir wieder dann diese geilen, also einmal haben wir ja stilistisch hier wieder was ganz Tolles mit dieser Unterwasser-Disco.
Genau, dann geht sie in die Disco erstmal.
Und wir haben hier diese ganzen schönen kleinen Zwischensequenzen. Wir haben die Zwischensequenz, wo Mock ja vorgestellt wird, so richtig. Das erste Mal. Nee, er kam vorher schon mal vor.
Wir sehen ihn vorher schon, auch alle sehen 5 Meter gegen den Wind, dass er auf Glinda steht. Selbst Nessa sieht das schon recht deutlich. Das, finde ich, sieht sie im Stück, nämlich im Bühnenstück nicht. Da ist sie dem voll verfallen, denkt, oh krass, er steht auf mich. Und im Film hat man eindeutig gesehen, dass sie jetzt schon eifersüchtig auf Glinda ist. Also fand ich zumindest, oder ich konnte es gut reininterpretieren in ihren Blick.
Habe ich gar nicht gesehen.
Was ich mich so ein bisschen gefragt hatte, was im Film jetzt noch weniger Sinn für mich gegeben hat, dieser schwarze Hut, ne, den sie Elphaba schenkt. Glinda kommt da an, man sieht diese Koffer und du hast gesagt, diese ganzen Klamotten in dieser Suite, die sind wirklich alle ausnahmslos rosa, weiß und rosa und lila und rosa und pink und lila.
Warum hat sie den, meinst
du? Und warum schenkt ihre Oma ihren schwarzen Hut? Also den hätte die Oma, checkt doch auch, dass ihre Enkelin nur pink trägt. Das passte nicht so. Also ich fand es ein bisschen random.
Ich glaube, die Autoren, die mussten den Hut halt irgendwie reinkriegen, weil am Ende hat sie den halt.
Ja, das gibt, ich finde es auch cool, diese Idee mit dem Hut und wie sie den kriegt und dass sie ihn trägt, weil der auch von Glinda ist, deswegen lässt sie ihn auch auf. Sie hätte ihn ja einfach zurücklassen können in der Smaragdstadt. Also die identifiziert sich damit. Und
Part of her corporate identity.
Exactly. Anyway, also diese Ostas Ballroom ist jedenfalls unter Wasser, sieht aus wie so eine Art Iglu unter Wasser und dann ist durch eine dicke Milchglasscheibe sozusagen schwimmen Fische oben drüber. Ich habe es vorher schon gesagt, das, was sie später tötet, drückt eigentlich schon auf sie drauf. Was ich aber auch mega erwähnenswert finde, ist, dass diese Band, die da spielt, ist nur aus Tieren besteht. Alle lassen nachher zu, dass diese Tiere, diese Minderheit wird ausgegrenzt, aber zur Musik von denen kann man trotzdem tanzen. Erinnert mich wahnsinnig an Jazzmusik, der, weiß ich nicht, 50er Jahre oder 60er Jahre. Schwarze Musik hören wir gerne an, aber mit uns die Toilette teilen auf gar keinen Fall. Das habe ich da ganz deutlich gemerkt. Also so in diesen Geheimclubs auch oder nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, ne? Rock'n'Roll, das hören wir nicht, das ist verboten, aber abends im Club, da tanzen trotzdem alle dazu, ne? Aber die Ami-Musik nicht. Das ist ganz, fand ich ein sehr schönes Bild. War in Hamburg, in der Inszenierung übrigens auch der DJ Fox. ein Disco Fox, wie er so lieb genannt wurde. Und da, das sehe ich halt, die Interpretation finde ich gut.
Hier haben wir das erste Mal bewusst zumindest von mir auch Song-Erweiterungen drin. Mhm. Weil zum Beispiel die Stelle, wo Mock dann ja Nessa zum Tanz auffordert, da haben wir, glaube ich, den habe ich noch nicht gehört bisher, diese Melodie.
Also es ist im Stück auch länger als auf der CD, weil dieses ganze Tanzsequenzen nicht mit auf dem Cast-Recording sind. Ich weiß nicht, kann ich nicht mehr beurteilen. Ich habe das noch nicht gehört,
wie der Soundtrack. Haben diese krasse disco-eske Musik an der Stelle. So, also in der, wenn man die Broadway-Aufnahme oder die deutsche Aufnahme sich anhört, da gibt es dann auch Tanzmusik an der Stelle, aber nicht so.
Ja, ja, finde ich andere. Gut. Hat gut. Also wollen wir schon über die Szene sprechen jetzt? Die Szene, also wenn Eva kommt rein, sie fängt alleine an zu tanzen und Glinda, irgendwann hat sie Mitleid. Das, wo es mich dann so gebrochen hat, sage ich mal, war, als sie diese Musik kennt mehr von dieser Szene, die so berührend ist, und dann spielen sie vor gut auf dem Klavier.
Stimmt, so eine Einspielung davon und dann,
ich glaube, das ist der Moment. Und ich so, oh mein Gott.
Ich glaube, das ist der Moment, wo Glinda ihr so ein bisschen an die Wange fässt und dann so eine Träne runterläuft.
Ja, ne? Das war auch eine echte Träne, also es war nicht irgendwie gescriptet oder so.
Das war so ergreifend.
Sie haben gesagt, das ist einmal beim Proben passiert und dann dachten sie, oh, was für ein toller Moment, aber dann können wir jetzt ja, kannst du nicht heraufbeschwören, dass das so ist, und dann haben sie es gefilmt und es ist wieder passiert, sozusagen bei Cynthia.
Bei mir auch.
Ah, bei mir auch. Ich dachte so. Und ich habe diesen Moment im Stück nie als so super emotional wahrgenommen. Obwohl er das ist und ich kann jeden verstehen, der da immer weint. Mich hat es irgendwie damals nie so abgeholt, weil ich andere Momente stärker fand. Aber deswegen war ich auch so overwhelmed, so überfordert von diesem Moment, weil der echt richtig reingehauen hat.
Ich fand ihn gerade im Stück nicht emotional, sondern im Stück, da fand ich ihn immer mehr so süß.
Ja,
da habe ich mich so gefreut, so, ah, wie schön, sie nimmt die jetzt mit. So, aber hier war das ja. Sie freunden sich ja wirklich an in diesem Moment. Das, was Glinda da in
freuen sie sich schon an oder entsteht es erst bei Popular? Es ist zumindest dieser Respekt.
Es ist der Anfang zumindest davon. Und das, was Glinda da macht, ja, sie hat sie erst in diese Situation gebracht, das stimmt. Aber das, was sie da macht, ist ja wirklich, ich glaube, das erste Mal etwas Gutes.
Auch eine schöne Interpretation. Es ist vor allem das erste Mal was Selbstloses auch,
genau.
Oder?
Genau. Weil sie müsste das jetzt nicht machen. Sie geht da, weil sie macht sich ja selber erstmal zum Affen,
voll.
Richtig. Und erst durch ihre Popularität machen dann ja alle anderen mit.
Ja.
Und vorher war das ja richtiges Mobbing.
Ja,
richtiges,
stimmt. Sie nutzt ihren Einfluss für was Gutes.
Genau.
Oh. Schön.
Und das ist, glaube ich, auch der Moment, wo man erst anfängt, Glinda zu mögen.
Fairer Punkt. Ich bin einfach so fanatisch, dass ich Glinda natürlich von Sekunde 1 bis zum Ende liebe, und meine beste Freundin, die auch dabei war, die kannte Wicked gar nicht und die sagte, ah, sie ist ja schon auch ein scheiß Charakter, ne, die macht ja auch wirklich nur was nach außen wirken. Ich so, du kannst sie nicht beleidigen, aber sie hat ja recht.
Sie hat ja recht, genau. Voll. Bis zu diesem Moment denkt man, Glinda
ist sie einfach, ist eine, Regina George.
Ist eine Bitch einfach.
She's a Bitch, so. Ja.
Und ab da merkt man, oh, in der steckt mehr.
Ja.
Da gibt es eine Entwicklung.
Es geht auf jeden Fall, also zumindest fängt sie an zu hinterfragen und damit auch sich selbst zu hinterfragen. Ja.
Yes.
Love it.
Ganz fantastischer Song, fantastische Choreo. Ach,
Wir haben noch gar nicht über Kostüme gesprochen. Ich muss da gerade an Glindas Kleid von dieser Party denken. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist so pink, gelb, orange Töne. Hier so ein bisschen, es sieht aus wie eine Blüte eigentlich. Ja. Generell.
Kostüme hatte ich in meiner Erinnerung bei Grünes Marktstadt.
Die habe ich jetzt wieder nicht so im Kopf. Wir können nochmal über Kostüme sprechen, weil ich finde, teilweise zum Beispiel sind sie sehr nah angelehnt an das Original und teilweise auch sehr weit weg davon, was auch okay ist. Mhm. Aber die Kostüme sind für Wicked ja auch schon sehr iconic. Also die kennt man, ne?
Ja. Auch dann, wenn man zum Beispiel mal anguckt, einfach was für Brillen die einfach tragen, zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Die
Brille
von Elphaba. So.
Unlimited.
Oh.
Ah, er wusste es nicht. Ich habe gerade die Brille nachgefahren vor meinen Augen. Also ist ja ein Unendlichzeichen, ihre Brille. Eine quere 8.
Oh mein Gott.
Natürlich.
Oh mein Gott.
Ja. It's giving.
Aber auch alle anderen, ja. Ob es jetzt der Fiero ist oder ob es jetzt die Tiere sind oder ob es jetzt einfach die ganzen Schülerinnen und Hintergrunddarsteller und
ja,
was weiß ich was sind.
Es ist super ausgestattet.
Jeder sieht anders aus. Jeder sieht passend aus. Es sieht alles hochwertig aus. Mm. Und jetzt auch vorweg zu Emerald City. Da habe ich extra drauf geachtet, weil bisher ich habe zwei Bühnenfassungen auf Deutsch gesehen und eine auf Englisch. Die erste deutsche war sehr identisch mit der englischen, also die Stuttgarter Fassung war sehr identisch mit der englischen Fassung. Da hat jeder sein individuelles Kostüm. Und dann gab es dann noch die Neuinterpretation, da haben sie alle das Gleiche an, was irgendwie so komische, das sieht aus wie Computerchips Aufdruck drauf hatten, das sah scheiße aus.
Ach, die Oceaner meinst du?
Ja, genau. So, aber hier in der Emerald City, der Hintergrund ist voller Menschen, wirklich voll davon. Und jeder Einzelne hat ein individuelles Kostüm.
Voll, ja.
Und alle sahen iconic aus und alle waren grün und alle, also wer auch immer sich da ausgetobt hat, ganz, ganz, ganz viel Respekt, weil das alles so toll aussah.
Give that girl an Oscar. Ja.
Also wenn's das gibt.
Die eine Sache, die ich nie verstehe, weder im Stück noch im Film, Schiss Schuluniform, die sind alle sehr eintönig. In der Neuversion in Hamburg hatten die sowieso alle das Gleiche an. In der Originalfassung haben die halt so blau-weiße Sachen an, aber ähnliche Stoffe, nur andere Schnitte. Und Glinda und Elphaba und Vero nicht. Die haben wirklich was komplett anderes an. Das ist da gar nicht rein. Was sagt da niemand was? Ist die Uniform freiwillig und alle sagen ja? Das ist sehr inkonsequent.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, dieses Anime-Phänomen, wenn die Hauptdarsteller alle bunte Haare haben und der Rest halt nur schwarz und braun und blond. Die müssen sich halt abheben vom
Rest. Ich meine, Glinda ist zumindest ganz weiß. Das könnte man noch sagen, okay, du darfst blau und weiß anziehen und sie sagt, okay, ich nehme weiß. Mhm. Aber ja, weiß auch nicht. Anyway.
Popular. Ein Song, der immer unfassbar Spaß macht. Und da habe ich mich im Vorweg sehr gefragt, wie Frau Grande das machen wird. Aber ich finde, sie hat die so... Also ich glaube, es ist meine Lieblingsglinda, glaube ich, geworden. Oh. Tatsächlich. Bisher, ja. Weil sie die so putzig und überkandidelt gleichzeitig und auch ein bisschen autistisch. die baut ja so viele Sachen mit ein und am Ende noch dieses, wo sie in den Spiegel guckt, dieses Hallo. Hi.
Aber das ist auch im Stück drin.
Das ist auch im Stück drin.
Ja.
Wie sie es macht, meine ich.
Also sie hat es sehr, sehr gut gemacht, keine Frage. Lieblingsglinda, den Topf mache ich nicht auf, aber... Ah, es ist schwer. Also früher war es immer Jana Stelley und Lucy Scherer, haben sich ganz lange abgewechselt, so natürlich die Deutschen, aber ich mochte sehr lange auch Diane Pilkington. Inzwischen ist es ein Londoner Glinda. Ellie Morsi finde ich sehr gut von Broadway. Aber ja, also sie ist gerechtfertigt Glinda und sie hat Popular gut gemacht und es funktioniert auch gut. Sie haben es natürlich ein bisschen adaptieren müssen, weil Popular eigentlich sehr wenig Setting hat und sie spielt viel nach vorne raus auch. Und jetzt zeigen sie so kleine Parfümflaschen und Krimskrams, den sie ihr da andrehen will und so. Und verschiedene Blumen, glaube ich, auch, die sie ins Haar stecken will. Und am Ende ist das nur diese eine Rose, die sie da, ich weiß gar nicht, ob das sogar die war, die sie von Fiero bekommen hatte vorher. Ich fand die war übrigens furchtbar hässlich bei Elphaba. Ich fand es komisch, dass sie ihr die dann gegeben hat, aber egal. Gesanglich auch gut. Es war auch, glaube ich, immer ein bisschen unterbrochen. Hatten die noch Dialog zwischen?
Die hatten Dialog zwischen. Und was ich auch ganz toll fand, war, dass sie so, also wieder Thema Bühnenbau oder Setdesign oder Filmdesign in diesem Fall, die hatten ja so ganz viele so Koffer, die sich so selber aufklappen und sowas. Das sah mir nicht nach CGI aus. Ich glaube, das haben die gebaut.
Glaube ich auch, ja.
Finde ich total geil. Finde ich
auch gut. Sowas. Es war sehr, ja, dem gerechtfertigt. Auch diese Ballgown ziehen, wo sie das zaubern will, haben sie auch irgendwie so übertrieben oft, also geschnitten und jetzt wieder und wieder und wieder versucht. Also mehr als zweimal als im Stück, das war aber, glaube ich, auch angemessen. Toss macht sie iconic, muss ich sagen, den hat sie gut gemacht. Diesen, wo man sich, also sie macht den Toss nicht wusch wusch mit den Händen, es gibt den nur mit dem Kopf und es gibt eben auch den Ariana jetzt macht, sie lehnt sich so richtig heftig ins Hohlkreuz, eigentlich ist es der 90-Grad-Winkel im Rücken und wackelt dann die Haare so sehr tief nach unten und das macht sie den ganzen Film über schon sehr konsequent. Es ist im Stück oft so, dass die Glindas das vielleicht einmal machen, wenn Fiero auftaucht, so ihr Bezirzen ist es so ein bisschen und sie macht das wirklich die ganze Zeit und es ist so iconic und ich finde es super. Und
sie das im Fenster legt und sowas, ne?
Ja, sie, wie man sagt, so, she's milking it. Also sie holt da alles raus, was geht und das finde ich auch in Ordnung und das Toss ist genau, iconic genug, dass sie es machen kann. Und am Ende gibt es diese Option up. Also sie haben das verlängert, das Ende mit dem, sie singt nochmal la 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 la, just not quite as popular as me. Und dann Key Change höher, Key Change höher, Key Change noch höher. Und das ist natürlich auch ziemlich cool gewesen.
Das hat richtig Spaß gemacht. Das,
genau, da mussten sie noch irgendwas Neues mit reinbringen. Und also finde ich, weil diese Szene, die, also die konnte ich wirklich auswendig, die habe ich früher auf dem Sofa nachgespielt.
Geil.
Ja, 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 14-jähriges Ich hatte es sehr oft gesungen.
Ich habe das mit Tanz der Vampire gemacht.
Ja, das ja, also hat sie sehr, sehr gut gemacht. Auch dieses I told you a really good one, wie sie auf dem Bett liegt und guckt, ob sie immer noch guckt. Vieles kannte ich davon. Also ich weiß auch, dass es komplett geskriptet war. Sie hatte wenig Interpretationsspielraum bekommen für diese ganzen kleinen Witze, die Glinda einbauen kann oder eben nicht. Und ich hatte es, also ich kenne ungefähr 70 Glindas, habe ich bestimmt schon im Popular auf irgendwelchen Bootlegs gesehen. Und dieses gerade das mit dem in den Rücken lehnen oder sich so wütend aufs Bett schmeißen, das hast du in einzelnen Glindas schon gesehen. Und ich habe so das Gefühl, die haben sich natürlich auch viele Interpretationen angeschaut und von jedem so das, was sie cool finden, rausgenommen mit ihr gegeben.
Finde ich aber gut.
Also das Gefühl, für mich ist wirklich, alle Frauen, die schon Glinda porträtiert haben, haben sie den Weg geebnet für diese jetzt für dich beste Glinda, weil das einfach viele Frauen schon interpretieren durften und auch rumspielen konnten mit der Rolle, um dann eben so eine ja ganz tolle Interpretation abzuliefern.
Ja, also Ariana Grande, ich kannte sie bisher, wie gesagt, nur vom Namen. So, aber das, was ich da gesehen habe, das fand ich ganz fantastisch.
Hm.
Bevor wir zum nächsten Song kommen, ein kleiner Zwischenkommentar. Jana und ich, wir hatten, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, kurz darüber gesprochen, wie lange wir denn reden wollen.
Oh Gott, sei Dank. Ich habe eben auch auf die Uhr geschaut.
Jana meinte, lass mal auf eine Stunde ungefähr begrenzen.
Ja, schon
so, ja, das kriegen wir hin. Über eine Stunde 20.
Scheiße.
Und es kommen noch 5.
Ich habe Hunger.
Naja, machen wir weiter. I'm not that girl.
Oh, yo, she's not. Sehr schöne Szene vorher. Der Auslöser ist ja, der Löwe kommt im Käfig und den wird erklärt, warum Tiere gar nicht sprechen sollten und so weiter. Wirkt auch wahnsinnig nach Propaganda. Wir lernen jetzt irgendwas, an das wir glauben und was wir wollen, dass ihr glaubt, ne?
Ja, ganz klar, da wird ja da von der Militärpolizei oder was das ist,
ja,
rausgezerrt und dann kommt der Neue rein. Und zeigt erstmal, kümmern Tier, so geht man mit Tieren um.
Ja, 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 also boah, aufgedrückte Staatslehre, so das Thema wieder von irgendwelchen Unterdrückungen und so. Das Schöne ist, Elphaba wird dann wütend und zaubert, dass sich keiner mehr regen kann, außer Fiero. Und im Stück tanzen die Leute irgendwie komisch und sind so verhext. Und das ist so richtig, was passiert, ist mir eigentlich nicht klar, außer halt irgendein Zauber. Und im Film nehmen sie Mohnblumen, die Dr. Dillamant so liebt, die auch im Zauberer von Oz eine riesengroße Rolle spielen. Und die Mohnblumen machen, dass alle anfangen zu schlafen, außer die beiden. Und Dorothy muss später über ein Mohnblumenfeld gehen und das ist Schlafmohn und alle fangen schlafen ein auf dem Mohnblumenfeld. Also auch krasses Foreshadowing oder Backstory wird erklärt. Das fand ich sehr clever und eine Abwandlung, die ja gar nicht stört, finde ich, wie auch immer die dann da rauskommen, sondern es passt dazu und dann fahren sie mit dem Fahrrad den Löwen weg. Das ist auch ein Nod zu Der Zauberer von Oz, weil die Hexenschauspielerin Cameo hat in Kansas, als es noch schwarz-weiß ist, der Film, und auch auf einem Fahrrad wegfährt mit so einem Korb hinten drauf und der Hund guckt raus und der Löwe guckt bei Elphaba raus. Es ist also sehr 1:1 nachgefilmt. Ja, und das war dann eine sehr romantische Szene noch zwischen Jonathan und Cynthia. Auch wieder am Wasser. Sie lassen den Löwen was trinken, bevor sie ihn irgendwie weiter wegbringen wollen. Der Löwe war CGI, das hat man manchmal gemerkt, dass er ihn so angefasst hat und so raus. Es sieht übel aus wie Simba. Ich habe die ganze Zeit gedacht, weil der Mufasa-Trailer lief, glaube ich, noch vorher. Und ich dachte nur, okay, das ist jetzt ein bisschen cringe, dass sie einfach Simba gecastet haben.
Simba.
Hat ihn so hochgehalten und sagte, na, Zigonia!
Da fällt mir auf, gerade, sie haben mein Lieblingsgag aus dem Musical haben sie nicht mit in den Film reingenommen.
Oh, maybe he scratched you?
Mein Lieblingsgag im Film ist...
Im Stück ist,
es war schon zwei Szenen vorher, Entschuldigung.
Mach nix.
Wenn Elphaba kurz mit Dr. Dillamant spricht und sie ihm ihr Butterbrot anbietet.
Oh Gott, das fand ich immer sehr cringe.
Ich
also
fand das super.
Meine Mutter fand es damals auch sehr witzig.
das ist immer lustig.
Wenn er ins Papier beißt, meinst du?
Genau, er nimmt dann so Danke und nimmt so das Brot und legt es so weg und isst so das Papier.
Ja, es ist Theater. Vor allem live wirkt es halt geil, weil jemand vor deinen Augen Papier isst. Es ist halt dann wieder Theatermagie so ein bisschen.
Hier wäre es wahrscheinlich nicht so lustig gewesen, weil er echt eine Ziege ist.
Ja, maybe.
Wenn ich so drüber nachdenke, ergibt schon Sinn, dass sie den hier nicht mit reingenommen haben. Naja. Und zu deiner Frage, dir ist nicht so klar, was sie da auf der Bühne eigentlich machen. Ich habe das immer so Carrie-mäßig interpretiert, dass sie diese Telekinese-mäßig so durch die Gegend wirft, alle. Okay. Und so haben sie auch ein bisschen gespielt, dann immer in dieser Tanzsequenz, die im Stück ist, aber im Film. Ja,
ich habe das gar nicht interpretiert, sondern einfach, okay, Zauber.
Okay. Genau. Und
also sie singt I'm Not That Girl wunderschön.
Ganz fantastisch.
So emotional.
Wirklich, wirklich, wirklich schön. Die hat auch echt eine schöne Stimme, muss ich sagen.
Ich schicke dir noch 100.000 YouTube-Videos.
Mach das. Dann kommt schon One Short Day.
Erstmal kommt die Train Station Scene, okay? Für alle Glinda-Liebhaberinnen. Iconic, I'm changing my name. Die ist natürlich ganz wichtig, wie wird die rübergebracht. Und mir war immer total wichtig, dass alle Menschen da möglichst viel lachen, weil es gibt tolle Bootlegs, wo die Glindas das so wirklich vollkommen übertreiben und Zwischenapplaus gibt und so. Und das finde ich halt immer mega geil, wenn die das so ausreizen.
Ich glaube, ich habe gar keine Version gesehen, wo sie das ausreizt. Wie reizen die das denn aus?
Ach, zum Beispiel fängt sie dann an, sich die Nase, Lucy Scherer hat das so gemacht, dass sich die Nase so laut putzt und dann so Schnauzgeräusche und das passt gar nicht zu ihr. Oder manche fangen an, Revolutionslied zu so einem. Also die gehen da manche richtig ab und das fand ich immer mega, wenn es so kommt. Manche spielen das halt einfach so, wie es da steht, denke ich so. Du kannst mehr rausholen, aber die Regie erlaubt das bestimmt auch nicht immer. Also die fand ich, die zog sich ein bisschen, diese Szene mit Fiero, okay, und dann steigt sie in den Zug ein, denkt sie, Herr Glinda, komm doch mit, und dann, oh, ich habe was vergessen dir zu geben, und aber war okay, dann gab es diesen Mustache-Man, den Lokführer. Das fand ich irgendwie witzig, obwohl es eigentlich auch super unnötig war. Aber Glinda hat das so mit, and there's a weird man with a mustache. Den fand ich irgendwie cool.
Stimmt, das hat ewig gedauert, ne? Sie ist auch losgefahren ohne Glinda.
Ja.
Wie macht sie das denn jetzt?
Also es war gut. Davon habe ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft, aber einfach, weil ich diese Szene sehr liebe. Und für einen Film war sie, glaube ich, adäquat adaptiert. So.
Und der Zug sah scheiße cool aus.
Fandest du?
Ja, ich fand den ganzen Zahnrädern, das war voll.
Ich kann mich aber nicht für Technik begeistern. Das ist so.
Ja, das hat so Cyberpunk-Stil. Und das mit Kombination in Oz finde ich ganz fantastisch.
Mhm. Okay.
Ja, stilistisch fand ich das richtig super. Ja, und dann fahren sie halt in die Emerald City rein. Und da hast du erstmal diesen Shot von der Emerald City von außen, die schon richtig geil aussah. Und dann fahren sie da durch. Und dann, ne, das haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Alles grün, alles geil. Und jetzt haben sie was eingebaut.
Also erstmal haben sie ihren One-Shot-Day, sie sehen da Quoxwood-Trees, was auch immer. Und
du weißt auch nicht, was das ist, ne?
No one knows.
Im Deutschen singt sie, glaube ich, Fuchsbergbaum. Nee, oder so. Häuser höher als der Fuchsbergbaum.
Oh ja, du hast recht.
Ah, das ist ein Leseraum. Ich wusste nicht.
Ein Leseraum, wirklich einfach war ein Leseraum. Ich glaube, die deutsche Übersetzung finde ich auch nicht super gelungen, die Stuttgarter Version. Deswegen, ich habe den deutschen Soundtrack noch nicht gehört. Ich weiß aber, dass sie neu übersetzt haben teilweise. Und bin dann sehr gespannt, wie viel Prozent sozusagen wir neue deutsche Texte kriegen.
Okay, ich habe es ja kennengelernt mit der deutschen Übersetzung. Da finde ich zweimal spannend.
Weil ja, voll.
Ich liebe die Fassung, aber das liegt einfach daran, dass ich sie als erstes...
Man liebt sie halt, ja. Also wer kann sie nicht lieben? Die spannenden Kommentare, den ich dazu gesehen habe, sie machen sich dann auch irgendwie so die Nägel, die Mädels, zusammen.
Stimmt.
Und es sind halt Kolibris, die da in diesem Salon arbeiten. Und da fragt man sich so, okay, hier sind Tiere eigentlich schon am meisten unterdrückt, wegen dem Zauberraum. Man sieht sonst keinen, aber diese Vögel, sind die nicht hier genug? Dürfen die da arbeiten? Da bricht es so ein bisschen vielleicht mit diesem Motto. Aber das fand ich einfach eine spannende Side Note. Und dann kommt die Szene, die du meinst, glaube ich, ne?
Genau, und dann haben wir einen Gastauftritt von Idina Menzel und
Kristen Chenoweth.
Genau, also die Original-Broadway-Cast Glinda und Elphaba. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut, sie zu sehen.
Voll.
Aber das, was sie da gesungen haben, hat mir nicht so gefallen.
Also
Insbesondere, was ich auch nicht ganz verstanden habe, warum sie da, weil am Ende haut sie ihr.
Ja.
Das habe ich nicht verstanden, warum sie das tut.
Ja.
Ich fand es auch nicht
notwendig, ja. Also wir sehen sie in der WrestleMania-Szene, das fand ich eigentlich dann, ich wusste, dass die beiden kommen werden, aber nicht wann, und zu dem Zeitpunkt war ich schon so im Film drehen, dass ich... Das war der Spoiler, den ich hatte. Mhm. War ich so in dem Film drin, dass ich schon vergessen habe, dass die noch fehlen. Ich dachte immer, die sind irgendwie Eltern von Glinda und sind dann gleich wieder weg oder so. Und in WrestleMania ist jetzt nicht nur noch diese drei komischen Männchen mit einem dicken Bauch, sondern wir erzählen die Geschichte von Oz und die alten Magier, die noch Zauberschrift lesen konnten. Und der Grimmery wird vorgestellt. Es gibt dramaturgisch total viel Sinn, diese WrestleMania-Szene so aufzubauen, weil auch für alles, was danach kommt, das gleich sehr wichtig ist. Und dann gibt es irgendwie so alte, weise Zauberer und die werden eben von Kristin und Idina dargestellt. Und die traten da auf und hatten schon diesen, Kristins Zauberstab funktioniert nicht und sie hat quasi diese Popular-Szene nachgespielt. Das fand ich witzig und dann verschwinden die so in den Boden der Bühne und ich dachte, ah, geiler Cameo, richtig nice. Und dann kam die wieder hoch und es ging noch ungefähr 2 Minuten lang. Und genau, dann dachte ich, ah, Leute, das ist, mir war das auch zu lang, das war kein Cameo mehr, es war ein, die müssen hier rein und ihren Moment kriegen und jetzt singt Idina auch noch ihren Battle Cry. Und ich so, es war ein bisschen zu forciert. Der Rest war einfach so treu der Geschichte und dem Bühnenstück. Und da war es ein bisschen, ja, ist toll, dass sie da sind. Wir wollen alle Idina hören dabei. Also bringen wir das rein.
Ich bin nicht so ein Idina-Fan, muss man sagen.
Ich bin auch nicht so ein, es ist besser geworden, aber ich, also als Elphaba finde ich sie zum Beispiel echt, hat sie schon gut interpretiert, sonst hätten wir diese Rolle nicht. Aber ich finde, es kamen viele, die stärker sind als sie hinterher. So, ja, also es war da, ich fand auch deren Kostüme zum Beispiel ganz schlimm. Die haben mir überhaupt nicht gefallen. Die brechen auch so ein bisschen mit dem Stil. Naja, aber wie gesagt, dramaturgisch ist es essentiell. Und dann kommen auch noch so komische Typen mit runden Bäuchen, langen Beinen, die keine Arme haben. Und dann sagte ich noch zu meiner besten Freundin, die wie gesagt dieses Stück gar nicht kennt. Und ich sagte, und weißt du, diese, die gibt's sogar im Bühnenstück. Und sie fand es richtig random, dass es die gibt. Ich sehe, die sind im Stück genauso random. Keiner checkt, was die da sollen.
Fand ich auch immer ein bisschen gruselig.
Die sind, und dann dieser Hals und so, das war, aber fand ich auch irgendwie so wieder so ein, wir ziehen den Hut vor dem Original, wir wissen, was euch wichtig ist. Und abschließend dazu vielleicht im Sinne von, wir wissen, was euch wichtig ist, da öffnet doch jemand das Fenster und sagt, The Wizard will see you now. Und die wollten diesen Satz streichen. Und oh, Ariana hat sich dafür eingesetzt, dass sie gesagt hat, ihr, über meine Leiche, ihr könnt den Fans diesen Satz nicht nehmen. Der ist zu iconic.
Der Zauberer lässt bitten, ist es.
Der Zauberer lässt bitten, genau.
Genau, das, ja, genau. Im Stück ist es ja so eine Art Ansager, der da so rum, so ein Herold, der da so rumläuft. Und hier zeigen sie ihre Einladung vor.
Weißt du, wer der Schauspieler ist?
Nee.
Stephen Schwartz. Ist mir nicht aufgefallen. Echt? Ich habe es noch nicht gegoogelt.
Für die, die es nicht wissen, das ist der Komponist.
Das ist der Komponist, genau. Ah, ja. Der soll wohl der Typ sein. Oder einer im Palast ist Stephen Schwartz.
Das, sowas finde ich, sowas liebe ich.
Und Winnie Holtzman, die das Buch geschrieben hat, die läuft auch irgendwo in der Smaragdstadt rum, aber ich habe noch kein Bild davon gesehen.
Ach, sowas liebe ich. Yes. Das ist wie, als ich, nachdem ich das 5. Mal Herr der Ringe geguckt habe, habe ich erst gecheckt, dass Peter Jackson auch einen Gastauftritt in jedem Film hat. Das, genau solche Sachen.
Ja, also finde ich auch nice.
Aber genau, da haben wir ja schon, sind wir schon beim Thema, denn das Ende des Songs ist, fand ich richtig geil gemacht, weil nach diesem, der Zauberer des, also The Withered,
The Wizard will see you now.
We'll see you now, genau. Ist der Song vorbei. Und danach haben wir so eine Kamerafahrt ins Innere des Palastes. Hm. Und eben war noch richtig geile Stimmung und Party draußen. Und plötzlich, oh, hier drin ist aber nicht so nett. Hier
drin ist es auch super dunkel.
Es ist dunkel. Du hast diese
große leeren Hallen.
Diese Affenwachen, mhm, die aber, die erstens wütend sind, aber wenn du genauer hinguckst, dann sind sie auch ängstlich.
Hm. Und die sind blau. Bluebirds fly. Wer soll denn gleich fliegen? Blaue Affen.
Hm. Die Stimmung ist nicht so geil. So, nee. Dann gehen sie da durch diesen Gang und in diesen Raum und da kommt der Zauberer mit seinem großen mechanischen Gesicht.
Ja. Auch echt gebaut, super schön dargestellt. Ist, glaube ich, auch schon im Kinderbuch der Zauberer von Oz, hat er so eine Maske, so ein großer Kopf, der sich bewegt und dann kommt der echte Mensch da hinterher. Hinten raus und das ist im Stück auch so und das ist im Film wieder so und ich finde das sehr gut gemacht.
Genau, dann Jeff Goldblum Auftritt, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. I'm a sentimental man. Er singt ihn, ja.
Die haben auf jeden Fall länger Zeit mit ihm, also die schnacken da ordentlich und er Das finde ich einen ganz, ganz tollen Moment. Er zeigt ihnen seine Vision von Oz und die gelbe Ziegelsteinstraße und so weiter. Und Glinda wählt tatsächlich die Farbe aus. Es gibt so Knöpfe, mit denen kannst du die Farbe rumspielen und dann take me one back. Oh no, yellow. That's giving Brick Road to me. Irgendwie so sagt sie, es fühlt sich für mich nach Straße an. Mhm. Deswegen ist es wohl auch so random, weil Glinda keine Ahnung von sowas hat. Aber die Szene, die ich wirklich essentiell finde, ist, wo der Zauberer sie ja so einlullt, die Elphaba eigentlich, und wir wissen alle schon, er will nur an ihre Kraft ran, und er sagt, what's your heart's desire? Und sie hat vorher einen ganzen Song darüber gesungen, The Wizard and I, vielleicht kann er mich entgrünen, und das ist das Schlimmste, was ihr passiert ist, warum sie immer ausgeschlossen war. Und das sieht man über den Film am Anfang auch, dass sie deswegen dahin will. Und in dem Moment wird ihr klar, es ist nicht mehr, was ich will, sondern das, wofür ich mich einsetzen will. Wenn ich einmal die Chance habe, mit dem Zauberer zu sprechen, dann spreche ich nicht über mich, sondern über die Tiere.
Und stimmt, ganz starker Charaktermoment.
Super stark, und der wird viel besser herausgearbeitet im Film. Was ich mich noch gefragt hat, ist, der Zauberer geht ja davon aus, dass sie sagt, mach mich Hautfarben, welche Farbe das dann auch immer ist, braun oder weiß. Was ist denn, wenn sie gesagt hätte, mach das, er kann ja nicht zaubern. Was hätten sie gemacht mit ihr? Sie gehen davon aus, dass das ihr Wunsch ist und den will er ihr erfüllen. Er hätte es ja nicht gekonnt. Kann Madame Akaba das? Oder hätten sie ihr irgendeine Lüge aufgetischt und hätten sie angemalt? Oder?
Spannende Frage.
Also, ich hab nie drüber nachgedacht. Das kam mir irgendwann am Wochenende. Ich dachte so, ha, anyway. Also Glück im Unglück.
Ganz schön Glück gehabt, ja krass.
Ich fand auch dieses Zauberbuch mit.
Nein, Moment, es hat Sinn.
Okay.
Weil wir hatten eine kurze Szene, die das erklärt. Und zwar, nachdem Elphaba die alle betäubt hat, um den Löwen zu retten, ist Madame
Akaba
Dingens nochmal kurz reingekommen und hat das gesehen. Mhm. Und hat sich dann nochmal an den Zauberer gewendet, um ihm das zu sagen.
Mhm. Also meinst du, sie hätten schon damit gerechnet, dass sie sagt
damit
für die Tiere?
Dass sie das sagt. Ja, da bin ich mir sehr sicher.
Okay, aufgrund might be. Muss ich noch mal sehen, um zu sehen, ob ich das auch so interpretieren könnte. Mhm. Es ist auch eine sehr lange Szene, wo sie den Grimoire ihr zeigen und sie zum ersten Mal zaubern lassen und so. Ich finde, die Form von dem Buch ist mega weird, aber funktioniert irgendwie. Es ist so genau, also habe ich noch nie gesehen so. Es ist auch so
ein Dreieck, das sich einmal aufklappt und dann noch ein zweites Mal aufklappt.
Nach oben, genau.
Dreiecke haben, die verbunden sind miteinander.
Ja, also war aber gut gemacht, und dass sie da auch so ein bisschen rumspielt. Also das, ab jetzt, finde ich, wird der Film, dort wird er wirklich gestreckt. Ab jetzt wird nochmal Spannung und dieses ganze Stimmungsshift auch ausgelebt. Und da ist wirklich viel mehr Zeit zwischen den Songs als auf der Bühne. Und sie findet dann eben raus, dass der Zauberer, sie können das gar nicht lesen. Ich liebe die Szene, wo Glinda sagt, ist das der Grimmerich? Und Madame Akaba, ja, darf ich ihn anfassen? Ja. Nein. Und er ist so ein bisschen untergegangen. Das war ein bisschen wie Train Station, wo ich dachte, ich weiß wieso, aber ich liebe ihn noch so. Nein.
Ihn anfassen. Nein.
Naja, war dann halt so.
Und dann kommen wir auch schon zum Finale, das wirklich
crazy
war. Also, erstmal war es sehr lang. Also der Song dauert im Original, ich weiß nicht, 5 Minuten.
Vielleicht.
5 Minuten, vielleicht 6. Hier, also ich habe es nicht nachgemessen, aber im Film zumindest nicht, auf der Aufnahme bestimmt eine Viertelstunde.
Hm. Ich schätze auch mindestens mehr als doppelt so lang.
Geschätzt, ne? Weil sie hier noch, wir haben ja die also Elphaba haut ja ab, nachdem sie halt gemerkt hat, wofür sie benutzt werden soll, Glinda hier hinterher. Die Affen verfolgen sie, sie laufen durch diesen Gang durch, dann kommen nochmal die Wachen.
Alter, das war so, ich habe mich so, da ist ein richtiger Jumpscare drin, aber ich habe so laut durchs Kino gebrüllt.
Diese Affe so, bam!
Oh.
Und dann haben sie hier noch was eingebaut, und zwar finden sie oder kommen sie in den Raum, in dem der Originalballon vom Zauberer drin ist, und mit dem versucht sie dann zu fliehen, aber oben das Dach geht zu und die Wachen voll, und dann stürzt er wieder ab, und dann kommen sie noch in so einen Dachboden irgendwie noch mit rein, und da ist dann die Stelle, wo sie halt den Besen nimmt. Das habe ich auch im Stück übrigens nie verstanden, warum sie diesen Besen plötzlich hat.
Erzähle ich dir gleich. Eigentlich genau gleich. Also sie verbarrikadieren die Tür damit. Und dann zaubert sie los, und es ist halt zufällig der Besen, der dann anfängt zu fliegen.
Das habe ich nicht verstanden, warum der Besen anfängt zu fliegen. War das Absicht?
ich glaube nicht, also sie hat den gleichen Spruch verwendet wie für die Affen, ja, genau, nur auf sich projiziert. Und anstatt, dass ihr Flügel wachsen, gibt der Zauber ihr etwas, mit dem sie fliegen kann. Und das aber ist warum? In diesem... Ja, warum? Ich kann doch den Grimmerich auch nicht lesen.
Warum denn nicht?
Also es ist auch eine leichte Logik-Inkonsequenz, aber Glinda sagt ja so, wo sind deine Flügel?
Ja.
Vielleicht ist es entweder, sie lernt es besser in dem Moment, so dass sie versucht, ich sag ihn ein bisschen anders, weil ich will keine Flügel. Mal sehen, was so passiert. Vielleicht ist auch einfach der Grimmerich, die Magie checkt es selber, dass im Menschen keine Flügel wachsen können oder dass es in dem Moment besser ist für sie.
Möglich.
So habe ich es eigentlich immer interpretiert, dass Elf aber noch nicht weiß, was sie macht, sondern die Magie weiß, was sie tut. Also die ist noch ein bisschen fremdgesteuert.
Ja,
aber das ist nur meine Interpretation.
Das wäre eine Möglichkeit.
Also auf jeden Fall wird der Film da mega gestreckt, sehr dramatisch mit, ich hänge am Luftballon, Heißluftballon und stürze fast ab und springe über den Graben und wir kommen noch oben raus. Super Blockbuster, 1000 Wachen verfolgen die, da dachte ich so, ah ja, Entschuldigung, wir müssen ja noch einen Blockbuster draus machen, ich verstehe schon.
Ja, aber auch in der Bühnenfassung gab es dann zwei kleine Momente, die mich gestört haben. Der erste mit dem Besen, wo ich mir dachte, hä, was soll das? Warum fliegst du nicht selber? Und zweitens dieses, du zitterst ja.
Alpha, you're trembling.
Genau, wo sie ja dann diesen Mantel halt umlegt.
Ja.
Da habe ich immer, wieso zittert sie denn?
Ach, ich also, dachte immer, ihr ist kalt.
Ja, aber warum sollte ihr denn plötzlich kalt sein? Also sie hat ein Verfolgungsjahr gehabt.
Das fand ich
immer komisch. Warum sie sie muss das am Ende tragen, damit es cool aussieht.
Ein bisschen erzwungen.
Wie kriegen wir das jetzt an? Das war hier ein bisschen besser, weil da halt plötzlich random ganz viele Kostüme rumstehen und Glinda läuft los und sucht was für Elphaba und findet nichts, aber dann merkt sie, oh, hier diese Abdeckung.
Ja, aber das ist ja Glindas Skill. Wenn sie eins kann, ist Menschen, Entschuldigung, also anziehen, das ist ihr täglich Brot. Sie liebt sich selber, sich mit Mode auseinanderzusetzen und sie gibt ihr jetzt nicht was, was ihr nicht gefällt, wie diesen Hut, sondern sie sieht da eine Frau vor sich, die sich entwickelt hat und sagt, das fehlt dir vielleicht. Sie erschafft damit auch noch mehr diese Hexe, den Hut hat ihr ja auch schon gegeben.
Modemarketing.
Anderes Stück. und ich finde das gut, dass, also Defying Gravity, Frei und Schwerelos, wird sehr oft durch lange Szenen unterbrochen. Wir sehen ein paar Verse, wie das Szene, gerade das Ende, dieses, wo sie dann eigentlich im Lift ist im Stück und diese ganzen Battle Cries singt, wird fünfmal unterbrochen gefühlt. Ja. Wahrscheinlich sind es nur zweimal. Und das war wahrscheinlich das, wo du vorher auch meintest, manche haben sich drüber aufgeregt. Ich finde, es gibt Sinn für diesen Film und es gibt dem mehr Raum.
Einfach gut.
Sich das Stück ist das, wo sich Elphaba krass wandelt und auch entscheidet, welchen Weg sie jetzt einschlägt durch das, was ihr gerade widerfahren ist. Und wir geben ihr die Zeit, diese Entwicklung zu machen. Wir sehen das in ihr, wir hören das in ihr und haben einfach mehr Zeit, das nachzuvollziehen.
Jetzt muss ich gerade lachen, weil ich gerade denke auch an die... Jana Schick hat mir die letzten ganz viele gute Memes geschickt.
Und jetzt kann ich!
Und da war dieses eine... wie war das? Wenn du halt gerade voll in deiner krassen emotionalen Sprechrolle bist, aber gleich einen hohen rausbelten musst. Mich sucht ihr.
Nee. Ja, wenn die Stimme dann von Sprech auf Gesangsstimme switcht, ist sehr witzig.
Sofort, okay, das ist da aufgenommen worden und das ist am Set aufgenommen worden.
Ja.
Das ist im Studio aufgenommen worden und das ist am Set aufgenommen worden. Aber es klang trotzdem geil.
Cynthia hat es so, so unfassbar stark gesungen. Was ich finde, ihre Stimme auch so besonders macht, ist gerade diese gefühlvollen Momente. Also den Anfang von Defying Gravity kann sie so mir so nahe bringen mit der Art und Weise, wie sie singt, dass es mich tief berührt. Und dann haut sie diese Highbells da am Ende raus, die sie so abrockt und ein Growl noch drauflegt und was weiß ich. Wo ich einfach nur denke, also diese Stimme ist so vollumfänglich, die kann alles abbilden, was ich hören möchte.
Und das in Kombination mit diesem optisch opulent beeindruckenden Bild. Also wir haben sie fliegt in der Luft, sie hat diesen weiten, wehenden Mantel um sie
rum.
Die Sonne hinter ihr geht unter.
Und das ist auch so, also sie stürzt erst ab und checkt es noch nicht, wie man fliegen kann mit diesem Besen. Trifft nochmal auf ihr junges Ich, auch sehr, super spannend.
Spannende Entscheidung, ja.
Ist auch ein bisschen, was motiviert dich jetzt? Also wieso macht sie das? Gibt dem viel mehr Tiefe und fliegt dann nicht nur sitzend auf dem Besen auch, was man immer im Stück, finde ich, ein bisschen vermisst hat, was wir in Hamburg bekommen haben, die Hexe, die zumindest mal losfliegt. Aber in diesem Moment, den du gerade beschrieben hast, wo man ihr wehendes Cape sieht und die diesen Besen so hochhält, da ist jetzt exakt so, wie es im Stück aussieht am Ende vom ersten Akt. Und die haben wieder den Hut gezogen vom echten Stück und gesagt, wir nehmen das wahr, wie das ist, und wir wollen es wiedergeben für die Fans. Dieser Moment ist nur für die Fans.
Und das haben sie geschafft.
Oh, ohne, dass es aufgesetzt ist oder das Cape war auf einmal ein bisschen lang, wo ich dachte, na, so lang war das noch nicht, als es da in dem Raum war. Aber das war super cool. Und dann schwingt sie sich halt richtig auf den Besen und fliegt zum Ende vom Film. Also,
zum Ende vom Film. War das der letzte Shot? Nee, da war noch irgendwas, ne?
Also ich meine, der letzte Shot ist, also nicht das, wo sie fliegt, sondern sitzt dann und man sieht noch ihren Kopf so im Profil durch die Wolken so fliegen, ja. Meine ich, ist der letzte. In diesem pink-roten Sonnenuntergangsthema. Also es ist dann schon wieder das Farbthema, das du vorher erwähnt hast. Ah, und wir sehen auch noch, wie Madame Morrible direkt zu Glinda schaut und sagt, und du bleibst hier. Also die nimmt Glinda in den Arm, so im Sinne von Trösten, aber auch gleichzeitig, wenn ich Elphaba nicht benutzen kann, dann nehme ich jetzt dich. Diese Entscheidung trifft Madame Morrible in diesem Moment auch.
Ich habe nicht ganz verstanden, warum Glinda die ganze Zeit sagt, ja, hör doch auf die beiden, weil sie sieht doch offenkundig, was hier passiert. Also Glinda ist ja auch nicht dumm.
Ja.
Du bist Glinda-Expertin.
Also ich glaube, sie hat andere Werte. Sie kann das nicht verstehen, wie sich jemand so gegen das System auflehnen würde, weil ihr alles, wofür sie lebt, ist in dem System die Beste zu sein und Ansehen zu haben.
Aber das System kaputt zu machen, ist
das ist außerhalb ihrer Vorstellung. Also sie würde, und das passiert ja dann auch, finde ich, in meiner Interpretation vom Ende, sie versucht dann mit ihren Mitteln das Bessere zu finden. Sie schickt den Zauberer heim und sie regiert jetzt. Und sie kann jetzt als Glinda die Gute ihre Regeln dem Volk aufdrücken.
Stimmt, sie meint
auch aber
das fehlt im zweiten
Teil. Sie kann sich dem nicht entziehen und schon gar nicht so schnell wie Elphaba. Und dieses ganze Tierding betrifft sie nicht. Sie war immer erhaben, sie ist Glinda von the Upper Uplands, sie ist Prinzessin oder sowas. Sie hat wahrscheinlich Tiere immer, wenn überhaupt, als Bedienstete gehabt. Mhm. Das sagt sie auch zu Zivere, es geht ihnen schon so, seit sie Dr. Dillermann rausgeschmissen hat. Ich hätte nie gedacht, dass er an diesem Ziegenbock hängt. Mhm. Das ist, sie kann sich nicht so gut in andere hineinversetzen.
Stimmt.
Also sie ist schon egozentrisch auf jeden Fall, das sieht man auch in ihrem Wesen. Aber sie ist einfach ein, ja, in ihrem System gefangen. Und das, wonach sie immer gestrebt hat, das große Ansehen, das kriegt sie auch vom Zauberer. Und sie wollte auch schon immer zum Zauberer, aber sie hatte keine Möglichkeit. Elphaba hat ihr das ermöglicht. Und wenn der Zauberer zu dir sagt, dass, na, sie hat das Gleiche eigentlich wie Elphaba, beide schauen zu diesem Führer hinauf und sagen, das wäre eigentlich das Ultimate Goal. Ja, und Elphaba kann sich dem entziehen. Sagt sie ja sogar, nur weil du kannst diesem ganzen Brimborium dich hier nicht entziehen, wirft Fiero ihr vor, und das ist so. Und sagt sie auch bei Thank Goodness, sagt sie auch, und wenn es so wäre, wer kann das schon? Und das habe ich heute oder gestern in so einem Reel gesehen, Glinda sind wir. Alle Menschen, die das schauen, wünschen sich, oh, ich würde ja auch Rebell sein, ich würde ja dafür aufstehen und kämpfen. Und was machen wir, wenn irgendeine scheiß Minderheit unterdrückt wird? Niemand geht wirklich auf die Straße und stützt seine Regierung. Den Arsch hat niemand von uns in der Hose. Wir werden alle Glinda in diesem Film. Ja, die ist die Rolle, die eigentlich uns den Spiegel vorhält.
Was ein fantastischer Film.
Ja!
Ja. Ich würde sagen, als Abschluss noch einen kurzen Ausblick auf den zweiten Teil.
Okay.
Gar nicht so viel. Aber ich freue mich mega drauf, weil mein Lieblingssong ist im zweiten Teil.
Oh, ja, hätte ich jetzt geraten. Okay.
Ja, No Good Deed heißt er, glaube ich, auf Englisch, ne? Mhm. Das ist mein Lieblingssong im.
Ja, zu Recht, kann ich verstehen.
Und da haben wir dann diese ganzen dramatischen Wendungen noch, wie es dazu kam, dass halt im Zauberer von Oz dann später halt Dorothy diese drei Gesellen hat. Freue ich mich mega drauf, wie sie das so umsetzen im Film, dass es. Aber das ist, finde ich, im Stück immer ein bisschen zu kurz gekommen, der Teil. Das war die einzige gute Sache bei der Neuinterpretation in Hamburg, dass man
die gesehen hat, ne?
Dass man die auch mal gesehen hat, genau. Ja.
Also Catfight, das ist so eine iconic Szene, ne, wo die beiden sich streiten.
Im Maisfeld, ne?
Ja. Im Maisfeld. Ja. Das ist iconic, neue Songs. It's not that boy, möchte ich gern haben.
Ja.
Wie spicy wird As Long As You're Mine?
Oh ja.
Oh ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Mhm. Also das sind, und also Thank Goodness ist als Glinda-Liebhaberin einfach so ein Ding. Die Eröffnung vom zweiten Film dann, aber...
Wir können so ein paar Predictions jetzt machen und dann in einem Jahr, wenn wir den nächsten Podcast
ja.
Ich hoffe, dass die hier Marsch der Hexenjäger, also das ist ja, finde ich, ein Song mit so viel Potenzial, den sie aber leider kaum benutzen, finde ich. Der dauert ja nur eine Minute oder so, also 1,5 Minuten.
Da wird auf jeden Fall schon mal dieses, wir stellen Plakate, Wanted, Elphaba, das könnten sie da auf jeden Fall nochmal gut rausarbeiten, was bei...
genau, ich hoffe, dass sie den stark ausbauen. Tja, was noch? Es wird bestimmt noch mehr Gastauftritte geben.
Wer denn noch? Also ich fände es eigentlich schön, ich hätte es auch jetzt schon gefunden, wenn einfach alle Menschen, die da zu sehen sind, irgendwann schon mal bei Wicked auf der Bühne waren. Das läuft jetzt 20 Jahre am Broadway. Seitdem gibt es auch schon, ja nicht nur Glinda, auch Ensemble-Menschen. Wie viele Leute haben denn schon bei Wicked auf der Bühne gestanden? Grob würde ich jetzt mal 5.000 schätzen. Vielleicht auch, also ne, London, cool. Weltweit, du hättest den ganzen Cast mit Wicked-Alumni besetzen können. Sind wohl einige West End-Schauspieler auch drin, weil die haben es in UK gedreht. Ja.
Ich wünsche mir mehr Mock.
Vielleicht kriegt er auch noch ein Lied. Oh, The Wicked Witch of the East wird auch stark.
Das wäre cool. Gerade so diese Mock und
Nessa-Geschichte,
die ist, finde ich, im Stück immer ein bisschen zu kurz gekommen. So dieser Wandel von, okay, er ist es halt doch mit ihr zusammen, weil die kriegt er nicht und jetzt ist er irgendwie drin und scheiße, er kommt nicht mehr raus.
Und er wird auch der herzlose Zinnmann.
Genau, aber diese Entwicklung hinzu, er ist nur noch ihr Sklave. Und,
ja, stimmt.
Da hätte ich gerne mehr
ein bisschen Backstory. Drin. Ja, fühle ich, genau. Würde ich nehmen.
Ja. und auch die Entwicklung von Nessa zur Gouverneurin.
Andererseits ist nun mal die Pause ein Zeitsprung, ne? Also wir Pause sehen...
Zeitsprung, aber wir werden ja, wenn wir eine Stunde mehr Film haben, bestimmt... Ja. Oder zwei Stunden mehr Film haben, bestimmt...
3 Stunden Film wird es nicht, oder? Anyway. Ja. Ja, also ich bin mega gespannt. Ich kann jetzt auch nicht abwarten, den Film noch 2-3 Mal zu sehen erstmal. Erstmal auf Deutsch. Ja. Und dann nochmal auf Englisch natürlich nochmal. Ja, also jetzt ist einfach nur noch so erleichtertes, oh geil, wir kriegen noch einen Film davon. Keine Angst mehr, nur noch Freude.
Makes me all warm and fuzzy inside.
Ja.
Jana,
Max.
Hat Spaß gemacht.
Ich bin ganz überrascht, ja, ja.
Wir sind fast bei 2 Stunden.
Halleluja, ich habe so einen Hunger jetzt.
Ja, ich auch. Also ich würde mal sagen, das war ein toller
Hammer.
Wie sagt man, Pilot?
Pilot, ja. Mich würde die Meinung interessieren von Menschen, die sich das wirklich anhören, ob ihnen eine Stunde lieber wäre.
Schreibt uns, wir haben noch keinen Namen, wir werden bestimmt irgendwas Social Media mäßig vielleicht möglicherweise machen. Ja. Wir sprechen drüber. ja.
Ihr findet mich unter @musicalmasterclass bis dahin. Auf Instagram.
Ich hab noch keinen Musical-Instagram-Account.
Macht nix. Dann findet ihr mich.
Jana auf jeden Fall. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, gerne.
Bis bald.
Tschüss.